Projektionen, Kinogespräche wird präsentiert von podriders.de, das Podcast-Netzwerk.
Nina. Her name is Nina. I've heard of these places. Underage girls.
Senator, if she's there, I'll get her.
Cleary said you were brutal.
I can be.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Projektion, den Kinogesprächen. Heute ohne Gast, nur im Doppel. Hallo Markus.
Hallo Sebastian.
Heute haben wir uns ein auf den ersten Blick überschaubares Werk ausgesucht. Jedoch ist es ästhetisch unglaublich kohärent, nämlich das Werk der schottischen Regisseurin Lynn Ramsay. Ganze 4 lange Spielfilme hat die Frau bislang nur gedreht. Und dennoch gehört sie damit zu den ganz Großen ihrer Zunft. Ich nenne jetzt mal chronologisch die Spielfilme. Das ist Red Catcher von 1999, Morven Keller von 2002, We Need to Talk About Kevin von 2011 und You Never Really Were Here / A Beautiful Day, wie der Film im Deutschen nämlich hieß, darüber werden wir noch sprechen, von 2018. Das sind die 4 Filme, über die wir heute sprechen wollen. Mhm. Uns ist bewusst, dass diese Frau noch mehrere Kurzfilme gedreht hat, die wir allerdings außen vor lassen, weitestgehend, weil über jeden dieser Filme, allen voran The Swimmer, eigentlich eine ganze Episode lang gesprochen werden könnte. Das Ganze wäre zu groß, würde zu weit ausufern.
Genau, wir behalten uns vor, dass wir darauf verweisen, einfach wenn es passt.
Genau, diese 4 Filme sollen es sein. Und beginnen wir mit einer Frage, mit der wir ja immer gerne beginnen, aber das ist ja immer eine Frage der Verortung. Welchen dieser 4 Filme hast du zuerst gesehen? Ich nehme mal an, es ist nicht You Were Never Really Here.
Das ist der Film, durch den ich endgültig mir bewusst wurde, was für eine bedeutende Filmemacherin Lynn Ramsay ist. Aber das ist eigentlich das Ende der Geschichte. Der Anfang der Geschichte besteht darin, dass ich, das war noch an der Uni Mainz, als ich dort gearbeitet habe. Da habe ich von einem engagierten Filmstudenten den Hinweis bekommen, er hätte sich aus England da 2 Filme besorgt, die ihn unheimlich beeindrucken würden. Und er würde sie mir gerne kopieren, und weil die sehr schwer zu bekommen sind und so weiter. Und würde gerne wissen, was ich davon halte. Er hat mir also Red Catcher und Morven Keller kopiert und mitgebracht. Und ich habe diese Filme dann ewig lange bei mir zu Hause liegen gehabt, weil ich einfach nicht dazu kam. Und ich habe sie irgendwann mal im Zug eingelegt, weil im Zug, bei Zugreisen, als man das noch machen konnte, war das natürlich immer eine schöne, wichtige Beschäftigung, dass man sich da in Ruhe Filme dann angucken konnte. Aber ich habe dann gemerkt, Ratcatcher ist ein Film, der ist so, der fordert ein bisschen, weil er ist so trist und er macht nicht wirklich Spaß. Und er ist sehr schwer verständlich von der Sprache, weil der schottische Akzent dort ja enorm, also er ist exzessiv einfach. Ne? Und er hat auch keine Untertitel. Dann bin ich zu Morvan Keller und der hat mich total verstört. Also das ist so ein Film, der beginnt ja damit, dass also in der Wohnung von einem Pärchen, das so Anfang 20 oder so ist, dass der Mann hat Selbstmord begangen und sie beschließt letztendlich erstmal seine Leiche zu beseitigen und nicht das zu erfüllen, was er hinterlassen hat als Abschiedsbrief quasi. Also diese Wunsch, dass sie ihn beerdigt und mit dem Geld, das er hinterlassen hat und so weiter, das bezahlt. Und der Film hat mich ziemlich irritiert, aber ich bin, das muss ich voll zugeben, eingeschlafen damals und hatte einen ganz merkwürdigen Eindruck. Schande. Ja, ist eine totale Schande. Also ich sag's ganz offen. Aber das passiert ja und Michael Alten hat ja zu Lebzeiten auch immer mal wieder gesagt, wenn wir bei Filmen einschlafen, dann fühlen wir uns in ihnen zu Hause und wir leben dann und schlafen mit ihnen. Das ist eigentlich kein so schlechtes Zeichen. Man darf durchaus bei Filmen einschlafen. Man sollte sie vielleicht irgendwann nochmal gucken. Und genau das ist etwas, was erst eingetreten ist, nachdem ich We Need to Talk About Kevin gesehen hatte, den ich dann im Kino gesehen habe. Und der tatsächlich, ja, also sehr eindrucksvoll war. Aber er war mir, glaube ich, fast ein bisschen zu modellhaft. Also es ist ja der am wenigsten nahbare Film. Da können wir dann gerne nochmal drüber sprechen, aber es ist ein Film, der so einen leicht modellhaften Charakter hat, wie man ihn von anderen Regisseuren kennt, also meinetwegen Kubrick oder solchen Leuten.
Ja, und es ist der elliptischste Film.
Ja, auch das.
Sehr, sehr sprunghaft und deswegen glaube ich auch für viele sehr unzugänglich und da werden wir drüber diskutieren, ob seiner Offenheit, moralischen Offenheit, seiner subversiven Ambivalenz auch schwer ja. erträglich. Ja, und aber ich gebe dir recht, er ist sehr modellhaft auch in den, wie er mit den Figuren umgeht, weil die Figuren wirklich nur Modelle sind.
Und You Were Never Really Here ist ein Film, den ich als Trailer relativ früh schon wahrgenommen hatte und wo mich der Trailer so extrem fasziniert hat, weil ich mir dachte, das ist der Film, den ich jetzt sehen will. Und ich habe ihn dann mir zweimal hintereinander im Kino angesehen, etwas, was ich nicht so häufig mache, muss ich zugeben. Aber das ist einfach ein Film, der war für mich ein so enormer Genuss. Und er hat mich so beschäftigt und ich habe ihn auch mit Studierenden im Seminar gesehen, ich habe ihn mehrfach privat auch gesehen jetzt, also das ist wirklich der Film, den ich eigentlich am häufigsten rezipiert habe, wobei in der Vorbereitung jetzt habe ich natürlich alles nochmal gesehen und muss auch sagen, dass mich die Frühwerke jetzt massiv beeindruckt haben, aber das war die gesamte Geschichte.
Meine Geschichte beginnt mit We Need to Talk About Kevin, was daran liegt, dass die anderen Filme sehr schwer zu bekommen sind und dass über sie als Regisseurin in Deutschland auch nicht so viel geschrieben wurde. Mhm. Das hat sich dann eben mit We Need to Talk About Kevin geändert. Und ich weiß noch, dass ich den im Kino gesehen habe und war schwer beeindruckt. Der Film hat mich hineingesaugt, gerade weil er eine kaleidoskopische Offenheit hat. Mhm. Weil er mich mit einer Frage konfrontiert, die mich grundsätzlich interessiert, also diese Auseinandersetzung mit Mutterschaft, mit dieser Idee, es gäbe einen angeborenen Mutterinstinkt, versus was ist das Böse, ist es geboren, ist es quasi angelegt oder nicht, das sind ja so die zwei ganz großen Fragen, die dieser Film angeht und das hat mich natürlich unglaublich fasziniert, dass dieser Film das auf diese Art und Weise ohne eine Setzung angeht, ohne eine Antwort vorzugeben angeht und dann natürlich auch noch durch eine subjektive Perspektive, die in sich aber so gebrochen ist, dass man auch sie hinterfragen kann am Ende. Mhm. Das sind aber dann schon die Details, auf die wir, glaube ich, eingehen müssen und dann hat es eine Weile gedauert und ich habe Ratcatcher gesehen, mir den ausgeliehen. Man hat ja doch in Berlin dann immer noch mehr Möglichkeiten, an die Sachen ranzukommen. Mhm. Man muss es halt wissen und die jeweiligen Künstler kennen. Ich war sehr fasziniert, dann habe ich sie irgendwie auch wieder vergessen, wobei We Need to Talk About Kevin habe ich dann wirklich noch zweimal gesehen. Und dann kam eben wie bei dir, also Marvin Keller habe ich jetzt erst zur Vorbereitung entdeckt und bin wirklich glücklich, diesen Film entdecken zu dürfen oder entdeckt zu haben. Und auch nochmal für die Vorbereitung, weil das immer sehr intensiv ist. Aber das war dann eben You Were Never Really Here, den ich in Hamburg gesehen habe. Der Film ist ja relativ schnell nur noch in den kleinen Kinos gelaufen. Der lief ja auch gar nicht so gut in Deutschland. Und ich habe ihn dann noch erwischt und bin, der hat so eine trancehafte Wirkung. Und auch darüber wird eben zu sprechen sein, wie er das schafft, gleichzeitig irgendwie ein Thriller und ein Drama zu sein und dabei aber auf beiden Genreseiten die Klischees zu unterlaufen. Das scheint mir eine der wesentlichen Stärken zu sein. Aber gehen wir doch mal chronologisch vor und springen hinein in das Debüt, nämlich den von dir ja schon als sehr trist beschriebenen Ratcatcher von 1999.
Ja.
Ich fasse jetzt mal kurz den Inhalt zusammen. Ratcatcher spielt 1973 in Glasgow in einem Wohnkomplex der sogenannten Unterschicht, also Arbeiterklasse oder untere Arbeiterklasse. Und die Wohnungen dort sind eine absolute Katastrophe, wogegen die Regierung auch was unternimmt. Das ist auch historisch so verbrieft, nämlich neue Sozialwohnungen oder Komplexe hochzuziehen, die dann eben vermietet werden sollen. Die Probleme in dem jetzt noch bewohnten alten Komplex spitzen sich allerdings zu, weil eben die Müllmänner streiken und es wirklich buchstäblich zum Himmel stinkt. Die Müllberge türmen sich im Innenhof, auf den Straßen, und dort leben eben die Familien und dort lebt auch der 12-jährige James. Der wird uns aber eigentlich gar nicht direkt eingeführt, nämlich der wird uns eigentlich als zweite Figur eingeführt. Die erste Figur ist ein womöglich gleichaltriger Junge, vielleicht auch ein bisschen jüngerer Junge, der beim Spielen mit James sofort in den ersten Minuten ums Leben kommt, in einem Kanal, der hinter dem Wohnkomplex verläuft, ertrinkt. James ist jetzt nicht wirklich schuld daran, aber er verschweigt es. Er verschweigt, dass er nicht mehr auftaucht. Die Leiche wird gefunden und James lebt dann eben fortan mit dem Wissen, dass er was damit zu tun hat, gibt sich die Schuld dafür womöglich. Und wir werden darauf kommen, ist dann auch irgendwie gezwungen, fast schon in den Schuhen dieses Jungen zu leben. Was der Film dann erzählt, ist aus dem Leben dieses Jungen, wie er versucht, aus diesem Alltag auszubrechen, wie er sein Leben meistert und wie er versucht, sich selbst und seiner Familie eine Zukunft zu geben und zu imaginieren. Was zu einem sehr offenen Ende führt. Ich bin sehr gespannt, wie du das liest und wie du das siehst. Aber erste These, es ist der erste Film von ihr. Es ist weit, weit entfernt von der ästhetischen Form, die sie dann in ihrem letzten Film wählt. Er ist sehr nah formal ästhetisch an dem, was man den sozialen britischen Realismus nennt. Und da würde ich sagen, eher Mike Lee als Ken Loach, weil er doch noch formal ästhetisch eine Form hat, während Loach ja wirklich eher Thesenfilme dreht und sehr an Figuren und Dialog interessiert ist und so eine ästhetische Finesse, wie es Mike Lee eben bisweilen hat in einem Film wie Naked oder so, das hat sie auch. Und trotzdem kippt dann, gerade gegen Ende nimmt das zu, ich würde es jetzt fantastischen Realismus nennen, der Film bekommt Bild mit Taffern und gleichzeitig aber Dinge, die sich sowohl für uns als auch für den für den Protagonisten als Realität darbieten. Also eine bestimmte Überformung.
Also der Sozialrealismus des britischen Kinos, auf den du verweist, den nennt man ja auch Kitchen Sink Drama. Ne? Das ist der Begriff aus den 60er Jahren, wo das britische Kino also schon damit seine ernstzunehmenden Vertreter eigentlich ins Rennen geschickt hat, ins Weltkino. Und Ken Loach ist damals natürlich der wesentliche Name gewesen. Und der Film Cass, also der auch ein Coming-of-Age-Film über einen so knapp vorpubertierenden Jungen ist, ist durchaus eine Orientierung gewesen, schätze ich, für Ratcatcher. Was mir sehr gut gefallen hat, darauf hast du jetzt verwiesen auch schon, ist, dass der Protagonist nicht sofort identifizierbar ist, sondern dass es da eine Irritation gibt. Und das Ertrinken ist ja etwas, was ein Schlüsselmotiv etabliert, das in späteren Filmen von Lynn Ramsey immer wieder vorkommt. Also dieses Wassermotiv. Hm. Ne? Hm. Das ist natürlich am extremsten in You Were Never Really Here, aber es ist auch natürlich ein Motiv in The Swimmer, in den Kurzfilmen. Ne?
Gut. Es ist, auch Wasser ist auch ein Motiv in We Need to Talk About Kevin. Ja, wenn richtig. Auch nicht ganz so präsent, aber in sehr bestimmten Szenen, wo sie sich das Gesicht wäscht und ihr Gesicht mit dem Gesicht des Sohnes in eins fällt.
Ja.
Wasser ist, spielt eine große Rolle.
Und da hätten wir aber, das, darauf wollte ich hinaus, einen wesentlichen Punkt, nämlich, dass wenn wir uns mit auf die autorentheoretische Weise mit einer Filmmacherin beschäftigen, liegt natürlich die Annahme nahe, dass also der Debütfilm, der Debütspielfilm, sie hat ja vorher Little Death gemacht, den Kurzfilm, ne?
Und Small Death.
Small oder? Death, Entschuldigung.
Ja.
Der entsprechend ja auch so einige dieser visuellen Motive und das Milieu und die Zeit und sowas auch schon vorwegnimmt. Und ja, der Film unterscheidet sich zunächst extrem visuell von den anderen, weil er eben historisch verortet ist, weil er diese Tristesse hat, diese erdfarbige Atmosphäre, weil er dieses diesen Realismus so zunächst mal ins Zentrum zu stellen scheint. Aber auch das ist doppelbödig. Und ich würde jetzt sowieso sagen, man kann bei ihr nicht aus einer Farbpalette auf den Stil schließen, sondern sie entscheidet sich für bestimmte Color Schemes und Farbpaletten, indem sie sich das Thema aneignet. Und von daher ist Morvan Keller ein völlig andersfarbiger Film als We Need to Talk About Kevin zum Beispiel. Und Ratcatcher sowieso, weil der sehr entsättigt wirkt, dadurch, dass er eben diese Tristesse der armen Umgebung hat.
Aber es gibt doch einen Moment, wo sie diese Farbgebung verlässt. Und das ist ja eine der einprägsamsten Szenen, wo James in ein Haus dieser Neubausiedlung einsteigt. Dort wandert er erstmal durch diesen Rohbau, legt sich in eine mit Plastik ausgelegte Wanne. Keine Anschlüsse sind vorhanden. Er pinkelt in eine Toilette, wo es noch keinen Anschluss gibt und der Urin läuft unten raus. Also es ist wie so ein Hineinimaginieren in ein mögliches Leben. Und dann, ich weiß gar nicht, welcher Raum es ist. Es ist die Küche, glaube ich, oder eines der Schlafzimmer. Küche, ja. Und es gibt so ein Frame-in-Frame-Bild.
Mhm. Innere Rahmung, genau.
Und er steigt aus diesem Fenster hinaus, durch das man, also hinter dem Haus ist ein Feld.
Genau, ein also ein Weizenfeld.
Kornfeld, ein Weizenfeld. Und er steigt hinaus und da erhält der Film ja eine Farbpalette, die viel heller ist, sonnendurchflutet, etwas, was vorher im Film gar nicht so eine große Rolle spielt. Und man hat das Gefühl, nicht nur wegen dem Stück, das gespielt wird, sondern auch, weil es fast so aussieht wie aus einem Terrence Malick-Film, das ist aus Badlands oder jetzt hilf mir mal kurz, der zweite
Days
Film.
Days of Heaven.
Days of Heaven, dankeschön. Yeah. Stammt. Also die ganze Ästhetik, das Stolpern, das Hineinlegen in dieses Feld hat sehr viel so einen Einbruch einer anderen Ästhetik für einen Moment. Und das ist schon ein der Film bricht oder der Film hört an dieser Stelle auf, sich weiterzuerzählen und atmet plötzlich einen anderen Stil.
Das ist ja auch seine Utopie. Also man muss sagen, es gibt eigentlich zwei Momente des Entkommens aus dieser Tristesse des müllüberfluteten Armenviertels. Das ist einmal, darüber müssen wir auch noch sprechen, die Szene, in der eine Ratte an einen Gasballon gehängt wird, also so mit dem Schwanz dran geknotet wird und dann dem Mond entgegenschwebt. Und auch da hören wir übrigens das Titelthema aus dem Film Badlands von Terrence Malick.
Das
Titelthema wird wirklich übernommen und wir hatten ja gerade eine Sendung über Terrence Malick, deswegen wird das einigen noch präsent sein auch, dass eben dieser Verweis etwas Utopistisches hat und diese Utopie tatsächlich die Form auch eines Terrence Malick Films hat, das teile ich total. Aber es gibt noch einen weiteren Film, einen weiteren Coming-of-Age-Film, der eine ganz ähnliche Bildwelt hat, nämlich den Film Schreien der Stille, The Reflecting Skin von Philip Ridley, der auch vorher entstanden ist. Und auch dieser Film hat dieses Leben eines Jungen auf dem Land in der Nachkriegszeit auf eine sehr eigenartige Weise zwischen Utopie und Dystopie. Und was aber natürlich auch diese Ambivalenz des Pubertierenden mit sich bringt. Also dass er, dass das, was erschreckend sein kann, zugleich auch faszinierend und schön erscheint. Also dieses ständige Changieren. Und in dem Film Ratcatcher ist es tatsächlich so, dass wir auch solche Ambivalenzmomente haben, über die sich die Regisseurin sehr bewusst ist. Zum Beispiel eine Szene, die mich immer sehr beeindruckt hat, ist die Szene, wo er mit diesem Mädchen in die Badewanne geht. Ja?
Oh ja.
Also es gibt eine etwas ältere, das ist eine Nachbarin eigentlich nur, ne?
Sie wohnt im selben Gebäude.
Im selben Gebäude, aber sie ist eine Nachbarstochter. Sie ist ein bisschen älter, genau. Vielleicht 2-3 Jahre älter als er. Und sie ist so ein bisschen, sie ist die das Opfer des Sexual Bullying der Nachbarsjungen. Also sie wird so als das Opfer sexueller Aggression eigentlich etabliert. Und er ist ihr gegenüber aber so ganz kindlich, natürlich, auch zärtlich und verspielt. Und das scheint sie total anzunehmen, das genießt sie. Und die Szene ist auch sehr freizügig, weil wir sehen ja beide komplett nackt auch. Und ja. Das Ganze hat so was sehr Frappierendes. Und das ist übrigens auch ein Moment, wo ich mir dauernd dachte, also ich bin ja nicht der Verfechter der These, dass jetzt biologisch weibliche Regisseure automatisch andere Filme drehen als biologische männliche Regisseure. Aber in diesem Fall habe ich mir schon gedacht, wow, das ist schon so eine weibliche Perspektive möglicherweise oder sogar so eine weibliche Sensibilität, die auch über die Körperlichkeit kommt, also über diese erlebte Körperlichkeit, die da in die Inszenierung hineingetragen wird.
Ja, weil in dem Fall natürlich auch der weibliche Körper im Verlauf dieser Szene entsexualisiert wird, weil sie in diese ganze Szene eine Sehnsucht nach einer Kindheit, die diese Protagonistin, dieses Nachbarmädchen haben will, behalten will, einwebt, während man gleichzeitig die ganze Zeit, zumindest mir ging es so, wünscht, dass dort jetzt nichts passiert, dass es zu keiner romantischen, sexuellen, irgendwie gearteten Handlung kommt. Weil man das sehr früh spürt, schon bei ihrem ersten Zusammentreffen, wie sie nebeneinander sitzen und sie ihm anbietet, ihre Wunde am Bein anzufassen.
Yeah.
Und dann legt sie, also sie fordert ihn ja heraus und sie merkt dann sehr schnell, dass er wirklich feinfühlend sie als Individuum wahrnimmt, während die anderen und sie als sexuelles verfügbares Objekt benutzen. Mhm. Das Interessante ist aber natürlich, und das gibt ja die Szene, wo er sehr getroffen ist oder Schmerz empfindet. Am Ende gibt es ja diese Szene, wo sie der Reihe nach von den Jungs in diesem Schuppen genommen wird.
Ja.
Buchstäblich. Und sie changiert ja auch zwischen diesen Welten. Also sie scheint einerseits das schon als demütigend wahrzunehmen und gleichzeitig sie selber in der Pubertät und genießt auch dieses Spiel mit der Freizügigkeit und mit der Sexualität.
Während
sie sich gleichzeitig der Grenzüberschreitung. Sie steht an der Grenze zum Erwachsenwerden und es sind, wenn man jetzt so an das denkt, was wir bei der Folge über River's Edge besprochen haben, also diese Riten, die man vollzieht, um ein Erwachsener zu werden.
Passageriten.
Das, diese Passageriten, dass sie die, dass man die auch dort identifizieren kann, sie sich aber noch nicht ganz entschieden hat, in welche Richtung sie eigentlich jetzt gehen will. Und sie wünscht sich eine Kindheit, weiterhin noch eine Kindheit zu haben, vielleicht auch um der Tristesse zu entgehen, weil ja diese Liebesthematik ja auch dann bei den Eltern von ihm eine Rolle spielt. Mhm. Also man, die Figuren spiegeln sich so. Was wird eigentlich aus diesen Kindern? Wie viel ist eigentlich vorbestimmt? Wie viel ist schon angelegt in dir, wenn dein Vater, wie im Fall von James, ein harter Alkoholiker ist?
Das ist ja auch eine sehr drastische Szene, wenn dann die Leute vom Sozialamt kommen und sein Vater ja volltrunken, total verdreckt und so weiter, also verwahrlost in diesem Bett liegt und er dann die Leute reinlässt und während sie schon drin sind, seinen Vater weckt, der dann total aufschreckt. Und das Ganze hat aber auch, und das ist das, was ich meine, das ist das Ungewöhnliche bei ihr. Das hat so eine Selbstverständlichkeit im Umgang mit Körperlichkeit, also auch mit nackter Körperlichkeit, mit der Entblößung, die einfach selten im Kino ist. Also es ist interessant, dass du Mike Lees Film Naked erwähnst, weil gerade Naked, der hat ja das programmatisch im Titel schon, hat diese Entäußerung des armen Lebens, also quasi man hat nichts mehr sonst. Ja? Also spielt das irgendwann auch keine Rolle mehr. Also sich quasi schamhaft zu zeigen oder sowas. Und weil der Vater steht ja dann auch auf und er ist dann auch die ganze im nackten Oberkörper, redet er mit diesen Leuten und er ist völlig daneben, ja. Und das ist aber eben, wie gesagt, überhaupt nicht, es ist weder witzig, also er wird nicht bloßgestellt,
nicht.
Es ist nicht tragikomisch, es ist nicht ironisch, gar nichts, ne, sondern es hat einfach so eine gewisse, ja, das ist dieser extreme Realismus, den sie hat, der einen Einblick bietet in eine Intimität, die uns möglicherweise ja und meistens nicht vertraut ist. Ne? Und damit aber quasi eine Intimität schafft zu Personen aus einem spezifischen Milieu, das schon drastisch ist.
Ja, weil sie auch mit einer Gleichzeitigkeit, mit einer ständigen Gleichzeitigkeit operiert. Diese Szene, von der du sprichst, erwacht im Bett auf, ist vollkommen verdreckt. Warum ist er vollkommen verdreckt? Weil er eine Stunde zuvor, man weiß es nicht genau, auf jeden Fall zuvor, einen Jungen gerettet hat aus dem Kanal. Mhm. Er hat quasi die Wiederholung des Anfangs verhindert. Dafür wird er ja später auch ausgezeichnet. Mhm. Aber er hat gleichzeitig in dem Moment wahrscheinlich der Familie den Einzug in ein neues Haus gekostet, weil es, da soll man sich ja drum bewerben und er labert sich da quasi um Kopf und Kragen. Mhm. Und das sind die zwei Bedeutungen. Also einerseits dieses, es gibt diese großartigen Momente auch in diesem Leben. Er hat volltrunken, wie auch immer er sein mag, er hat diesen Jungen gerettet und gleichzeitig verspielt er wahrscheinlich die Zukunft seiner Familie. Mhm. Und dann gibt es noch diese Doppeldeutigkeit, dass der Vater einen anderen Jungen rettet, aber seinen eigenen Sohn nicht.
Ja, aber das sind ja die Ambivalenzen und auch die Widersprüchlichkeiten, die diese Figuren ja tragen in dem Film. Und die auch im Grunde, am Schluss ist es ja so, dass diese Wohnung, die von ihm erkundet wurde, wieder auftaucht. Diese Wohnung ist dann offensichtlich der Neubau, den die Regierung den Leuten aus diesem Viertel versprochen hat, in das die Familie einzieht. Und sie tragen an ihr Hab und Gut über das Kornfeld zu diesem, das meintest du mit dem, wie sagtest du,
magischen Realismus.
Fantastischer Realismus, sagtest du. Aber ja, magischer Realismus, das hat was davon. Das hat ein bisschen diese Tradition des magischen Realismus, den man aus Lateinamerika kennt. So aus diesen eigenartig, schon realitätsbasierten, aber immer wieder abdriftenden, ins leicht surreale abdriftenden Erzählungen. Und ich sehe da auf jeden Fall eine positive Wendung. Also es ist schon ein utopistischer Impuls, der da am Ende des Films steht.
Aber es gibt doch die Szene kurz davor, er springt in den Kanal. Es ist auch möglich, dass es eine Fantasie ist kurz vorm Tod, dass er sich selbst opfert, er, der sich die Schuld auflädt, dass er schuld ist daran. Der Film hat viel mit Schuld zu tun. Die Schuldproblematik zieht sich ja auch durch alle ihre Filme durch.
Alle Filme.
er muss sich ja die Schuld, er wird ja verfolgt vom Geist des gestorbenen Kindes, seines Freundes. Er muss die Schuhe, die die Mutter gekauft hat, im selben Moment, wo der Junge stirbt, die bekommt er. Und er wird ja sowas wie der Wiedergänger.
Und genau, er muss in die Schuhe des Toten.
Das ist so bitter, weil man in seinem Gesicht ablesen kann, was abläuft und man vollkommen aber alleingelassen wird, weil es ja nie ausgesprochen wird.
Ja,
auch eine Sache ist, also es gibt bei ihr nie Dialoge, die das Innere öffnen. Es gibt Bilder, die ins Innere hineinreichen, aber es gibt keine Dialoge, in denen sich irgendjemand offenbart.
Also da muss man vielleicht auch mal eine wichtige Information noch dazugeben, weil ich denke, die wenigsten Hörerinnen und Hörer werden jetzt alle Filme von Lynn Ramsey kennen bisher und wir wollen das ja hoffentlich inspirieren, das zu ändern. Aber sie ist ja ursprünglich Fotografin. Also sie ist in London, hat sie Fotografie studiert und sie ist dann zum Film gekommen als einer erweiterten Ausdrucksform der visuellen Kunst, der Fotografie eigentlich. Und das finde ich einen sehr wichtigen Aspekt dabei. Und das ist auch der Unterschied, wie du ja schon sagtest, zu einem Kitchen Sink Drama, wie es Ken Loach macht, dass sie nämlich nicht mit einer politischen Programmatik, also einer reinen Kritik an Missständen, an sozialen, diesen Schauplatz wählt und diese Handlung wählt, sondern dass es immer mehrere Ebenen gibt. Und keiner ihrer Filme ist eindeutig. Deswegen habe ich jetzt schon zum 50. Mal wahrscheinlich Ambivalenz gesagt. Und man denkt so, ja klar, Herr Stiegelecker immer mit Ambivalenz, aber bei ihr, ich bin mir darüber bewusst, bei ihr ist es wirklich zutreffend, dass sie also diese bewusste Unentschiedenheit und diese Zwiespältigkeit überträgt auf das Publikum und uns zurücklässt, auch mit der Frage, ist das jetzt eine utopistische Befreiungsfantasie am Ende des Films, also während er quasi den Tod sucht, den Freitod sucht, oder ist das tatsächlich ein Funken Hoffnung in einem trostlosen sozialen Ambiente in England in den 70er Jahren?
Naja, ich finde, um das Wort Ambivalenz jetzt auch nochmal aufzugreifen.
Ja, mach das.
Es ist ja nicht einfach nur ambivalent im Sinne, dass man nicht entscheiden kann, ob es denn jetzt moralisch gut oder schlecht ist, sondern ich finde, die Filme, und deswegen muss man das Wort bei ihr so oft nennen, die Filme sind in ihrer ganzen Grundstruktur und in ihrer Haltung insofern ambivalent, als dass es auch die ganze Zeit um das Verhältnis von Subjekt und Struktur geht, also die Frage nach, wie sehr sind diese Menschen dort gemacht von dem Umfeld, in dem sie leben und wie viel Freiheit und Chance haben sie, sich daraus zu befreien. Es gibt am Anfang des Films ein Bild, das mir nicht aus dem Kopf geht und das sich interessanterweise auch in der ein oder anderen Variante fast durch alle Filme zieht, nämlich das Eingewickeltsein in einen Stoff. Der Junge, der am Anfang eingeführt wird, der ja dann stirbt. In der Anfangssequenz sieht man ihn fast als Art Gespenst, der sich in den Vorhang
eingewickelt hat. Genau, ich weiß, genau, wo die Mutter ihn dann rausdreht.
Genau. Der Vorhang spielt auch eine Rolle später bei We Need to Talk About Kevin. In der Anfangssequenz fährt die Kamera auf den Vorhang zu, auf das offene Fenster, das verhüllt ist von einem im Wind wehenden Vorhang, der hinausführt zu den Leichen des Vaters und der Tochter.
Ja.
Und später in, ich muss aufpassen, weil ich den Titel immer durcheinander bringe, You Were Never Really Here, ich habe ihn nämlich schon einmal falsch gesagt, gibt es die ganz am Anfang die Szene, wo die Plastiktüte
über den Kopf gezogen wird. Wo er sich selbst wirkt und erstickt quasi, ja.
Joe, also die Hauptfigur.
Ja.
Und darüber das wird sich jetzt durchziehen, glaube ich, auch die Fragestellung des Eingewobensein, der Faltung oder dass etwas verhüllt wird, weil ein Vorhang ja eine interessante Doppeldeutigkeit hat, nämlich einerseits des Verhüllens und des Entbergens, des Rahmens, des Sichtbarmachens, dass etwas verborgen wird. Und ich frage mich die ganze Zeit, warum sie mit diesen Sachen operiert. Und im Falle von Ratcatcher habe ich die Versuchung, mich zu der These hinreißen zu lassen, dass es ihr genau darum geht, hier so etwas wie eine Totgeweihtheit schon einzuführen. Da ist ein Kind, das vom Anfang an schon totgeweiht ist, eingewickelt in eine Struktur, in eine Art Zukunft, die unausweichlich ist, von der er sich ja befreien will.
Ja, ich würde einen etwas anderen Bezug dabei nochmal betonen, denn das sind ja immer Medien der Entfremdung von der Wirklichkeit auch. Also das heißt, der Vorhang ist halbdurchlässig, die Plastikfolie ist halbdurchlässig. Diese ganzen Dinge machen den Blick diffuser. Und jetzt kommen wir zu einem weiteren Punkt. Ich habe nämlich die ganze Zeit gedacht, an welche Filme erinnert mich das? Und ich musste dann über Vivian Sobchaks Text What My Fingers Knew über den Film Das Piano nachdenken, weil ich finde, Jane Campion hat in ihren stärksten Momenten ähnliche Ansätze. Und da wäre es, What My Fingers Knew bezieht sich ja auf den Anfang von Das Piano, wo durch die quasi halb geöffneten Finger so geblickt wird. Und sie vertritt ja die These, dass wir instinktiv fast schon verstehen, was wir hier sehen. Ja? Also dieses, die Hand vor den Augen und dann dieses langsame Entbergen von Wirklichkeit. Und ich habe das Gefühl, dass das ein ähnlicher Moment ist, dieses Blicken durch den Vorhang. Man versteckt sich ja als Kind in hinter Vorhängen oder dieses Einwickeln. Das ist sowas ganz Typisches, was Kinder wirklich machen und was ich auch gemacht habe, muss ich sagen. Und
ja, ich auch.
Dieses Erlebnis, das ist der wichtige Punkt. Man will ja förmlich entfremdet werden von der Wirklichkeit, indem ein Medium dazwischen tritt, ja, ein Medium der Trennung eigentlich. Und dadurch fühlt man sich auch geschützt in gewisser Weise. Und dieser Schutz ist natürlich völlig illusorisch. Und bei You Were Never Really Here ist das ja auch gekennzeichnet als eine kindliche Regression, also die er immer wieder praktiziert. Denn wir haben zwar eine martialische, extrem gewalttätige Figur, Joaquin Phoenix spielt darin ja einen Killer, einen Berufskiller, der auch noch Golfkriegsveteran ist, der aber quasi immer wieder zurückfällt in kindliche Verhaltensmuster, also mit diesen...
Der Abzählreim, also oder dieses Zählen.
Ja. Die Jelly Beans, die er sich so in den Mund fallen lässt und dann eben auch die, diese Spiele, dieses Grenzen auszuloten, was man eigentlich als Kind macht.
Ne? Ja, und das ganze grundsätzliche Verhalten zu seiner Mutter bisweilen.
Oh, ja. Ja, dieses Spielen auch mit der, wo er dann...
Ich finde das total wichtig, glaube ich, weil beides gilt und genau... darauf wollte ich, glaube ich, hinaus, dass es ihr schon darum geht zu sagen, es gibt einen Moment des Einhüllens, das gleichzeitig aber eventuell auch etwas offenlegt und es gibt also Verhüllendes, was offenlegt und Sachen, die was offenlegen, die gleichzeitig verhüllen. Mhm. Also dieses Verhältnis zwischen Subjekt und der Struktur, durch die man sich bewegt, die eben nie so eindeutig ist, dass man sagen kann, die sozialen Verhältnisse sind dasjenige, was alles bestimmen, weil es ja immer noch die Subjekte braucht, also die Individuen braucht, die diese Struktur überhaupt erst lebendig machen. Das heißt, es gibt immer so Lücken und Brüche. Und behalten wir das mal bei und ziehen das mal so ein bisschen mit durch. Ich finde das durchaus interessant, wie sie mit solchen Verhüllungs- oder solchen Stoffen umgeht.
Ja, ich würde das eine subjektgebundene Ambivalenzerfahrung nennen, um den Begriff gleich nochmal zu bemühen. Aber das ist, glaube ich, wirklich der Schlüssel zum Verständnis ihrer Filme, weil das auch nochmal erklärt, warum sie mehr und mehr bis zum vierten Film mit der reinen Textur von Bildgeflechten arbeitet. Dass also manche Bilder in You Were Never Really Here im Gegensatz zu dem frühen Film Ratcatcher ja nur noch Textur sind, nur noch Farbigkeit, nur noch Unschärfe.
Ja.
Und dann durch den Sound auch nochmal eine andere Form von Tiefe bekommen. Der Sound von You Were Never Really Here ist ja ein sphärischer Sound, ein Dark Ambient Sound, ein elektronischer auch. Das ist ja bei Ratcatcher durch die Zeit, 73, auch nochmal anders. Da haben wir Rock'n'Roll-Musik, da haben wir eben die Musik von Terrence Malicks Film Badlands. Also sie arbeitet immer sehr bewusst mit dem Sound-Bild-Verhältnis, wobei sie sehr oft Lieder verwendet. Das ist in Morvan Keller ja auch nochmal sehr prägnant, wo ja auch so Indie-Pop gewissermaßen eine wichtige Rolle spielt. Und das sind aber auch immer Momente, dieses Musikerleben, die dann die emotionale Disposition der Figuren direkt auf uns übertragen und uns auch diese Befindlichkeiten so quasi so einflößen. Ja. Und ich finde deswegen auch, dass sie immer stärker wird, obwohl Ratcatcher ist schon ein toller Film, keine Frage, aber sie wird deswegen stärker, weil sie immer mehr weggeht vom Konkreten und immer impressionistischer wird. Also das, was man, was du magischer Realismus nennst, ist ja noch sehr gegenstandsbezogen. Das ist ja eigentlich im Bild von den Objekten sehr konkret. Aber es müsste eigentlich hingehen zu einem poetischen Realismus, also wie in den 30er Jahren in Frankreich, ne? Dass man also diese, wie Hafen im Nebel, also diese Auflösung des Konkreten im Dunst, ja. Das ist etwas, was sie macht in den späteren Filmen mit der Auflösung des Konkreten in der Unschärfe zum Beispiel.
Ja, ich gehe da vollkommen mit. Ich glaube auch, dass es damit einhergeht, dass sie den Plot immer mehr zurückfährt. Also die Nachvollziehbarkeit, sie wird immer elliptischer und die Form drängt sich immer mehr in den Vordergrund. Das ist bei Ratcatcher, der hat jetzt auch keinen großen Plot. Das ist eine Alltagserzählung oder springt immer wieder hinein in den Alltag.
Ja.
Aber er bleibt doch relativ kohärent und die Form drängt sich dann eben in diesen Momenten, die wir schon besprochen haben, auf. Mhm. Aber sie bricht hinein in den Film. Und vielleicht ist das ein guter Moment, schon überzuleiten zu der nächsten Stufe, die sie dann zündet. Morvan Keller von 2002 ist ein Film, der immer so ein bisschen hinten runterfällt. Den vergessen die Leute immer. Ich würde auch behaupten, dass man das Zunehmen der Form bei diesem Film auch erst entdecken muss, weil der Film doch zurückgenommener ist als dann beispielsweise We Need to Talk About Kevin. Trotzdem ist er ganz, ganz anders als Ratcatcher. Du hast den Inhalt ja schon ein bisschen zusammengefasst.
Mhm.
Ich mache das jetzt trotzdem noch einmal, damit wir den nochmal parat haben. Es geht um eine Anfang 20-jährige, Mitzwanzigerin, Morvan, die in einer Kleinstadt irgendwo in Schottland lebt. Ziemlich trostlose Gegend, um ehrlich zu sein. Und es ist die Weihnachtszeit, irgendwie kurz vor Weihnachten. Und als sie eines Morgens erwacht, liegt ihr Freund tot mit aufgeschnittenen Pulsadern, glaube ich, auf dem Boden, neben dem Weihnachtsbaum. Der Film beginnt auch damit, dass sie den toten Körper liebkost und ihn erstmal irgendwie nicht gehen lassen will. Und er hat ihr ein paar Sachen hinterlassen. Seine Platten, ein Mixtape mit Songs. Wie du schon gesagt hast, das ist der Soundtrack des Films dann, über den wir auch ein bisschen noch sprechen müssen. Seine Bankkarte, gibt ihr den Auftrag, damit die Beerdigung zu bezahlen. Und das Manuskript für seinen Roman, das sie an Verlage schicken soll. Und Morvan zögert die Reaktion auf den Selbstmord erstmal hinaus. Sie lässt die Leiche liegen, tut erstmal gar nichts, geht ihrem Alltag nach, trifft ihre Freundin, die gleichzeitig die Kollegin ist. Sie arbeitet im Supermarkt. Also es ist alles relativ trostlos, das Leben von Morvan.
Samantha Morton spielt übrigens Morvan Keller.
Genau, Samantha Morton. Und schließlich entschließt sie sich dazu, die Leiche zu zerstückeln, zu verscharren, den Selbstmord zu verschweigen, das Geld zu nehmen und anstatt den Namen ihres verstorbenen Freundes unter dem Manuskript zu lassen, ihren eigenen Namen drunter zu setzen. Und mit dem Geld, den Roman schickt sie dann ab an einen Verlag, bekommt eine positive Rückmeldung und mit dem Geld haut sie erstmal ab und sie fahren nach Spanien.
In den Urlaub.
In den Urlaub. Und das ist eigentlich der Plot des Films.
Man muss allerdings dazu sagen, dass der Film es einem nicht leicht macht. Also das ist eigentlich ein Film, der schon sehr stark in Richtung der späteren Fragmentierungen geht, weil er eigentlich keine Geschichte mehr erzählt, sondern er schildert bestimmte Situationen. Diese Situationen sind durch den Kontext, den wir kennen, verstehbar. Aber, also jetzt sagen wir mal, als Plot verstehbar. Aber der Film agiert nicht das Ganze als eine Handlung aus, die einen Spannungsbogen hat, die Plotpoints absolviert und quasi so eine klassische Dramenstruktur hat. Weil das Ganze könnte ja ein Psychothriller sein. Es könnte auch ein so Patricia Highsmith-artig, das perfekte Verbrechen quasi, wobei sie ihn ja nicht ermordet hat. Aber im Endeffekt spielt sie nicht mal damit, sondern sie schafft Stimmungen und sie bringt uns wieder in eine Intimität mit einer Person, die schuldig ist und zugleich kindhaft in ihrem Handeln, die also diesen Traum, diese Utopie spontan leben möchte, also die sich entscheidet, es ist zwar ethisch falsch, was ich tue, aber ich möchte für kurze Momente mal das erleben, was mir sonst verwehrt ist als Supermarktkassiererin. Also quasi dieser enthemmte Urlaub. Also ja. Die suchen sich ja dann auch quasi so Gespielen, um quasi, es ist eigentlich dann auch wieder eine Coming-of-Age-Geschichte mit einer etwas älteren Protagonistin.
Ich glaube, das ist genau das Provozierende an dem Film. Der basiert ja auf einem Roman, ja. Maureen Keller von Alan Warner von 1995. Das Provozierende daran ist, dass dort, wo das klassische Coming-of-Age-Drama, das Melodram aufhören würde mit dem Mord und dann am Ende dann doch noch irgendwie mit der Hoffnung, da beginnt der Film ja erst mit der Selbstsuche oder mit der Suche nach sich selbst. Es gibt eigentlich keinen Romantic Interest bei ihr. Es gibt eine Figur, eine Person, über die wird noch zu reden sein, weil es eine der für mich rätselhaftesten Momente neben einem anderen ist im Film, wo sie mit dem Kerl im Hotelzimmer schläft. Sie ist frei, sie befreit sich durch den Selbstmord des geliebten Freundes, von dem man dann auch irgendwie nicht mehr so ganz weiß, ob sie ihn denn überhaupt noch geliebt hat, ob sie ihm überhaupt noch so nah war. Yeah. Es ist fast eine Erleichterung für sie, ihn losgeworden zu sein.
Ja klar, diese Situation befreit sie und diese Befreiung, und das ist genau das Dilemma, in das wir geraten, müssen wir akzeptieren als Publikum, weil wir sie ja begleiten. Der Film hält uns ja in einer Nähe zu ihr, uns bleibt gar nichts anderes übrig, als das zu akzeptieren. Und das ist auch das Irritierende und Verstörende des Films, ja.
Jetzt könnte man ja noch einen Schritt weiter gehen und sagen, der Film ist nicht nur in so Etappen erzählt, sondern er verändert auch seine Form. Er verändert seine Form auch, indem er die Farbpalette ändert.
Ja.
Und zwischendurch gibt es so surreale Einbrüche, die man ganz schwer einordnen kann. Aber meine These wäre, dass es um was Ähnliches geht, was auch schon in Ratcatcher angelegt ist, in diesem Moment des Kornfeldes oder des Weizenfeldes. Die Neuerfindung seiner selbst, die hier dann auch ausgelebt wird. Es geht darum, dass sie sich versucht, als Schriftstellerin zu erfinden, als in verschiedenen Rollen zu erfinden. Und der Film beginnt als ein düsteres Sozialdrama. Er beginnt auch in einem sehr sozialrealistischen Sinne. Ja. Und man denkt auch, der Film geht so weiter und dann wird es fast so eine Art Partyfilm. Also dann auf einmal ändert sich das Milieu. Man ist in dieser britischen Partyhochburg. Morven wandelt da so durch und übernimmt bestimmte Momente davon, dass sie eben beispielsweise mit diesem einen Kerl schläft, den man einmal, glaube ich, vorher kurz sieht. Sie ist dann bei ihm im Hotelzimmer, sie schläft mit ihm. Ich habe fast den Eindruck, er ist sowas wie ein Wiedergänger ihres Ex-Freundes, wie so eine Art Abschied noch einmal, weil dessen Mutter ist gestorben, sagt er, und sie schläft dann mit ihm. Er trauert eigentlich, es hat sowas Dramatisches, also da verwebt sich plötzlich. Sowas Existenzielles. Total, und dann geht sie aber einfach.
Yeah.
Sie lässt ihn dann zurück und dann schnappt sie ihre Freundin und dann kommt so ein Roadtrip in Gang mit dieser komischen Szene, wo dieser absurde Taxifahrer da drin sitzt und diesen Song singt und die Farben plötzlich super grell sind und alles wird greller und alles wird farbiger, alles wird sonnendurchfluteter, es gibt was Gelbstichiges. Ja. Sie sind dann in diesem spanischen Dorf und dort bleiben sie dann in der Wüste. Sie schlägt sich dann alleine durch und trifft dann eben am Ende diese Agenten in diesem kleinen Dorf. Und auch dort geht es darum, sie sucht ein Kleid aus, sie schlüpft in andere Rollen. Und auch der Film ändert seinen Tonfall. Und ich würde sagen, vom Sozialdrama zum Partyfilm, in Anführungszeichen, zum Abenteuerfilm, ändert er die Tonalität oder die Textur.
Also sie spielt mit Genre-Tropen, also wie dem Roadmovie zum Beispiel, dem Psychodrama, dem Psychothriller auch, dem Coming-of-Age-Film und all diese Dinge hat sie auch relativ im Griff, würde ich sagen. Also sie ist da sehr souverän im Umgang mit diesen Elementen und gleichzeitig ist völlig klar, es geht ihr um etwas anderes und du hattest das angedeutet, ich will das aber nochmal betonen, es geht um die mögliche Konstruktion von Identitäten. Also erstmal die Idee, was ist das Selbst? Also diese Frage, sie stellt ja vor allem auch Fragen. Ihre Filme stellen vor allem Fragen. Und es sind Fragen nach der Möglichkeit einer Konstruktion von Identität. Und das ist sowohl in Redcatcher in Form dieser pubertierenden Coming-of-Age-Geschichte, wie bei, also sie ist ja eher eine Adoleszentin, kann man sagen, noch so mehr oder weniger in Morphin Keller. Und da ist es aber so, dass sie sich tatsächlich, wie du sagst, immer neu erfindet. Und das hinterfragt natürlich das Konzept von Identität nachdrücklich. Also sie, der Film bietet keine befriedigende Perspektive auf die Fragen oder Antworten auf die Fragen, die er dabei stellt. Ich finde aber, dass der Film vor allem auch Fragen anspricht, die man mit dem mit der feministischen Filmtheorie eigentlich aufgeworfen hat, nämlich wie lässt sich weibliches Begehren im Film vermitteln? Was könnte es bedeuten, quasi dieses Geschehen aus einer aus der Sicht einer weiblichen Protagonistin hier zu zeigen. Und da sind wir an einem ähnlichen Punkt wie in dem schon diskutierten, wie in der Bart-Szene aus Redcatcher. Dass das auch sehr stark über die Körperlichkeit gelöst wird, weil auch dieser Film hier hat ja eine gewisse Freizügigkeit, aber so eine selbstverständliche. Es ist kein Film, der seine Protagonistin dezidiert sexualisiert, ja. Also wie das im kommerziellen Kino der Fall ist. Also wir sollen eine bestimmte Figur sexuell wahrnehmen, Dakota Johnson in 50 Shades of Grey, und dann wird sie natürlich sexualisiert und so weiter. Es ist ein ganz anderer Blick, den sie hier auf ihre Protagonistin wirft. Es ist ein Blick, der viel mehr, also viel vieldeutiger bleibt und viel finsterer sein kann zum Beispiel.
Ja, auch in der Sexszene in dem Hotelzimmer hat ja was sehr Spielerisches, wie sie sich da ausziehen, einen sehr, sehr freizügigen Umgang mit Nacktheit. Mhm. Aber es ist nie, die Kamera hat eigentlich immer beide im Blick. Also auch der Mann tänzelt, spielt, exponiert sich. Yeah. Es gibt nie den bloßen Blick auf den weiblichen Körper. Es gibt immer eine Zwischenzone. Mhm. Also Sexualität und Körper sind immer eine Zwischenzone. Es gibt nie nur den Blick auf den weiblichen nackten Körper. Wenn sie nackt ist, dann ist sie in so funktionalen Szenen nackt, wo sie beispielsweise, die Szene ist ja jetzt eigentlich ziemlich cool, mit dem Walkman, den sie sich mit Tape umbindet.
Ja.
Sie ist nackt und zersägt so den
Leichnam.
Den Leichnam.
Ja, und sie ist einfach nur funktional nackt, weil sie einfach danach sich besser waschen kann. Aber das Ganze, das ist sehr merkwürdig. Und das ist auch wieder ein sehr zwiespältiges Erlebnis, weil man ist schon versucht, das erotisch wahrzunehmen, weil man darauf konditioniert ist durch den filmischen Blick, durch den Male Gaze eigentlich auch. Aber, und das ist wirklich eine steile These, denke ich, weil es ist ja viel diskutiert, aber Lynn Ramsey ist sehr fern von einem affirmativen Male Gaze im Kino. Also das müsste man wirklich überlegen. Also ich finde, ihre Filme sind eine Möglichkeit, sich davon zu entfernen. Speziell auch bei You Were Never Really Here werden wir das noch sehen, weil dieser Film mit seiner Verfolgerkamera, mit dieser Rückenperspektive, die er permanent einnimmt, eine ganz andere, der verstellt uns mehr, als er offenbart. Er verdeckt die Dinge, er schneidet weg, wenn man eigentlich sehen will. Er schafft Splitscreens spontane und so weiter. Das ist eine Zerstörung von Sehkonventionen, aber nicht eine mutwillige, sondern eine kalkulierte, die an diese Stelle ein anderes Sehen setzt. Ein Sehen, was meinetwegen schon bei diesem utopischen Blick von Bela Balázs in Der sichtbare Mensch anklingt, dass nämlich das Medium Film auf eine unvergleichliche Weise unseren Blick auf die Realität verändern kann und uns Dinge bewusst machen kann, die uns sonst entgehen.
Und gleichzeitig ist sie eine Regisseurin, die ich zu einer Reihe von anderen ihrer Kolleginnen und Kollegen zählen würde. Eine Regisseurin, bei der es darum geht, das Sehen neu zu lernen. Man beginnt bei ihr Szenen und ist dann irritiert, wie sie den Blick lenkt oder eben nicht lenkt oder wie sie ihn auf Zwischenzonen bringt und wird doch erstmal so einen Moment der Irritation erleben. Mhm. Ich denke, es gibt so andere Kandidaten wie Winding Refn, der das auch macht, zumindest in seiner Serie, wo ich das Gefühl habe, er versucht, die Dinge so zu inszenieren, dass wir andere Dinge wahrnehmen, die im Hintergrund ablaufen. Es ist eine ganz andere Art und Weise und er, glaube ich, ist auch niemand, der benutzt den Male Gaze sehr, sehr explizit und bewusst auch, um zu ästhetisieren, um auch den weiblichen Körper zu fetischisieren.
Ja.
Und so ähnlich wäre auch ein Brian De Palma beispielsweise, der versucht durch seine Techniken, da werden wir ja dann in der kommenden Episode ausführlichst drüber reden, aber diese Form von FilmemacherInnen interessieren mich schon sehr, wo man merkt, dass eine Konvention um eine Konvention gewusst wird und etwas über eine Visualität aufgebrochen wird. Und insofern ist sie ja weit weg von so einem spießbürgerlichen feministischen Kino, das uns die ganze Zeit eigentlich nur eine feministische Theorie präsentiert oder irgendeine sogenannte starke Frauenfigur irgendwo reinpflanzt. Nein, sie überführt das in eine Form und verändert den Blickwinkel und das Sehen und ist damit näher für mich an dem, was man weibliches Kino nennen könnte. Oder
vielleicht ist es auch einfach ein humanes Kino. Vielleicht ist es ein Kino, das die Conditio Humana direkter angeht. Denn es ist ja auch auffällig, dass sie nicht nur weibliche Protagonistinnen wählt. Ne? Also wir haben jetzt bei Redcatcher und You Were Never Really Here männliche Protagonisten. Und also bis auf die Nebenfiguren, die es natürlich dann auch gibt. Aber ich finde, es gibt einen Film von, es gibt eigentlich zwei Filme von Jane Campion, nachdem ich vorhin schon mal auf sie verwiesen habe. Es gibt einen Kurzfilm, Peel heißt der, wo sich Jane Campion dezidiert Mühe gibt, den kann man online finden. Also es ist also so ein Familiendrama über eine Familie, die zerbricht durch den Streit über das Verhalten des Kindes. Und bei einer Autofahrt. Und sie gibt sich solche Mühe, Perspektiven zu finden, die verstörend sind. Also eine nach der anderen. Und sie zerbricht quasi die Konventionen, die wir verbinden würden mit einer dramatischen Filminszenierung. Und der zweite Film ist ein sehr unbeliebter, oft negativ kritisierter, nämlich In the Cut heißt der mit Meg Ryan. Ich weiß nicht, ob du den kennst.
Den kenne ich nicht.
Das ist ein Serial Killer.
Ich kenne ihn, aber ich habe ihn nicht gesehen.
Und der hat auch dieses massive Bemühen, anderen Blick zu werfen mit Unschärfen. Also der hat oft eine enorme Unschärfezone in den Bildern, fast schon so eine Art Miniatureffekt, mit dem er arbeitet. Das wurde unheimlich stark als so manieristisch verrissen damals. Und ich habe immer das Gefühl gehabt, nein, die will damit was. Das kennt man so noch nicht. Ne? Also da ist wahrscheinlich der Miniatureffekt bei Noé's Enter the Void manieristischer als eben bei ihr jetzt. Und das ist etwas, was ich auf noch virtuosere Weise bei Lynn Ramsey feststelle. Ja, also dass sie wirklich Blickkonventionen bewusst zerstört und dekonstruiert, aber nicht auf eine intellektuelle Weise. Das wäre, das Dekonstruieren wäre ja ein intellektueller Vorgang, sondern auf eine ästhetisch audiovisuelle Weise. Also visuell es primär, aber auch durch den Ton nochmal unterstrichen.
Es gibt einen sehr auffälligen Shot in Morven Keller, wo sie auf den Friedhof, wo sie die beiden Literaturagenten oder diese Literatur, die vom Verloch da, auf diesen Friedhof, auf diesen spanischen Friedhof, alten Friedhof bringt. Und die Kamera ist auf ihr gerichtet, schwenkt, macht einen Schwenk und fängt sie auf der anderen Seite des Schwenks wieder ein.
Ja.
Das heißt, die Figur blickt sich selber ins Gesicht.
Ja, also, ich erinnere mich.
Es ist so ein Werden, also ein anderer Werden. Schon in dieser Form, in diesem Kamera, in dieser Kamerafahrt reflektiert sie eigentlich den ganzen Film. Und interessanterweise gibt es denselben Shot in Ratcatcher, als er das Haus betritt, gibt es denselben Shot. Das heißt, es geht bei ihr schon um die Konstruktion von Identität und um die Relationalität zu den Dingen, mit denen wir uns umgeben oder mit den Menschen, mit denen wir uns umgeben. Deswegen spielt auch dieser Soundtrack, dieses Mixtape, so eine große Rolle, was ja immer einen Kontext für die Szenen gibt oder eine Textur oder eine bestimmte Thematik gibt. Mir fällt eben beispielsweise jetzt, könnte man über jeden Song natürlich reden, aber einer der Songs, der mir hängen geblieben ist, auch weil ich ihn extrem gerne mag, ist Spoon von Can, der ja schon so verschwurbelten Text hat über einen Messer und Gabel zu singen und da geht es auch darum, den Gegenständen eine andere Bedeutung zu geben und etwas anderes werden zu lassen. Und ich finde, dass es darum immer geht. Es wird ja auch oft gezeigt, wie sie mit der Musik geht. Und ich glaube, das ist ja auch eine Kulturtechnik, die von Kulturwissenschaftlern ist. Ich erinnere mich jetzt spontan an einen Essay, der darum geht, was es bedeutet, mit einem Walkman quasi eine Stadt zu entdecken.
Oh ja, von wem war der nur? Ich erinnere mich, es ist ein recht bekannter, also ein oft zitierter Text. Also die Veränderung der Wahrnehmung durch die Einführung des Walkmans, also quasi wie man seine Umgebung mit dem selbst gewählten Soundtrack verändert in der Wahrnehmung.
Übrigens und sich selbst verändert.
Ja, übrigens etwas, was ich komplett aufgehört habe vor sicher 15 Jahren oder sowas. Also als die MP3-Player aufkamen, habe ich das am Anfang noch genutzt und irgendwann habe ich es komplett aufgegeben. Also ich höre draußen.
Hörst du beim Autofahren noch Musik?
Ja, massiv. Beim Autofahren höre ich extrem viel Musik. Also das Autofahren ist für mich ist eine Dynamisierung des Raums, die mit der Musik komplett einhergeht. Also da höre ich auch laut Musik und das ist ein wichtiges Erleben. Aber wenn ich durch die Stadt gehe und so, höre ich überhaupt keine Musik. Ich habe nie einen Kopfhörer auf.
Ich auch nicht mehr. Das finde ich total spannend. Ich habe auch aufgehört damit. Seitdem ich auf dem Land wohne sowieso, in der Großstadt habe ich das durchaus benutzt, um mich abzuschotten, weil ich es immer unerträglich fand oder auch beim Zugfahren Gespräche mitzuhören, die mich irgendwie irritieren oder wo ich dachte, ich will das gar nicht hören.
Ja, klar.
Beim Autofahren ist aber Musik, da ist es schon die Form des Soundtracks, dass man sich überlegt, mit welcher Stimmung will ich jetzt zur Arbeit fahren oder den Ort wechseln.
Ich versuche das auch positiv dadurch zu wenden, weil Autofahren ist einfach ein destruktiver Akt. Ne? Das ist einfach so, mit dem man sich arrangieren muss. Jedes Mal neu muss ich mich fragen, muss ich diese Fahrt jetzt machen? Also ich frage mich das. Ich fahre auch nicht per se gerne Auto, also insofern. Aber wenn ich es mache, versuche ich das auf eine Weise intensiv zu erleben. Und da spielt dieser Soundtrack eine wichtige Rolle. Erinnerst du dich an mehr Songs? Nur, dass wir einfach mal eine Dimension haben, was da zu hören ist. Ist nicht Aphex Twin dabei?
Aphex Twin ist dabei. Es gibt diesen sehr, sehr seltsamen Song Some Velvet Morning von Nancy Sinatra
Hazelwood. Oh, den mag ich sehr. Ja.
Der ist großartig, weil der auch so auseinanderbricht in zwei Teile und ich habe so das Gefühl, dass sie diesen Song auch nicht nur wegen des Textes ausgewählt hat, der ja sehr, sehr rätselhaft ist, sondern auch wegen des Duetts, dass dort eine männliche Stimme beginnt, eine weibliche Stimme antwortet, eine Antwort gibt, dieses Relationale, das es bei ihr ja zwischen den Figuren immer gibt, weil du vorhin gesagt hast, sie behandelt ja auch männliche Figuren, aber die sind ja immer in Relation zu anderen Figuren. Es gibt ja nie eine Einzelbetrachtung. Wie ich schon meinte, in der Sexszene gibt es nicht den Blick nur auf sie und ihre Nacktheit, sondern immer auch ihn mit im Bild. Mhm. Und so gesehen hast du auch vielleicht am ehesten bei Joe im neuesten Film die Tendenz, dass er auch isoliert und einzeln ist, aber er bewegt sich ja trotzdem immer allein schon auf der Tonebene, indem sein Zählen mit ihrem Zählen von Anfang an überlegt wird oder zusammengeschoben wird, eine Verbindung, eine Relation. Also er ist eigentlich, und das ist ja der Filmtitel, nie wirklich da. Deswegen funktioniert er, glaube ich, ein bisschen anders. Aber das wäre so ein Musikstück, das ich sehr, sehr interessant fand.
Lee Hazelwood und Nancy Sinatra, die haben ja viele dieser dialogischen Lieder, die quasi ein binäres, männlich-weibliches Prinzip verkörpern. Also das ist auch diese spezifische, man kann durchaus sagen, diese spezifisch heterosexuelle Spannung, die eben sexuell natürlich wahrgenommen werden kann, die sich aber auch in jedem Menschen, um das Ganze wieder ein bisschen fluider zu machen, in jedem Menschen an sich abspielen kann. Ja. Also das ist dieser ewige Dialog und diese ewigen, auch so gegenseitigen Vorwürfe, die da vorkommen, die man in sich auch austrägt. Und das ist wieder ihre Schuld auch, ne?
Der letzte Song bleibt auch sehr im Kopf. Das ist Dedicated to the One I Love, performed by the Mamas and the Papas. das ist der letzte Song und das ist schon interessant. Der Film endet mit einem so programmatischen Song und beginnt mit dem Tod dessen, den man liebt oder zumindest vorgibt, geliebt zu haben. Und die Frage ist natürlich, weil sie so zentral im Bild ist, ob sie nicht diejenige ist, die sich selbst liebt, ob es auch ein hoffnungsvolles Ende ist für einen Film, der ja so offen bleibt, dass es eigentlich darum geht, egal wer man ist und wer man sein wird, es geht um eine Form von sich selbst zu lieben, was ja durchaus eine Provokation ist. Ich meine das gar nicht so banal, du musst irgendwie zu dir selber stehen und musst wissen, wer du bist und dich herausfinden, sondern wirklich eine Form der Selbstliebe, der Eigenliebe, die was Autoerotisches hat und die etwas Egozentrisches hat, dass das durchaus auch zugestanden werden kann und vor allem in dem Falle einer weiblichen Protagonistin zugestanden werden darf, weil das ja durchaus in der Filmgeschichte eher in den Coming-of-Age-Filmen lange Zeit und in den typischen männlichen Konstruktionen von Identität eher den Männern zugestanden wurde. Yeah. Es gibt immer Ausnahmen, aber so in der groben Tendenz würde ich dieser feministischen Kritik ja durchaus zustimmen.
Wenn wir bei diesen Themen sind, ist es ein guter Übergang zu We Need to Talk About Kevin.
Absolut, absolut. Würdest du den Inhalt von We Need to Talk About Kevin zusammenfassen?
Das ist natürlich nicht einfach, weil dieser Film ja, wie gesagt, sehr fragmentarisch erzählt ist.
Ich dachte gerade, es ist einfach, weil es eigentlich so gut wie nichts zu erzählen gibt, aber
ich weiß, was du meinst. Das ist ja immer das Problem mit fragmentierten Erzählungen. Will man den Film verstehbar machen, dann muss man natürlich einiges beschreiben, was er macht. Und wir sehen aus dem Leben der Mutter in diesem Film, die gespielt wird von Tilda Swinton, sehen wir Episoden aus der Vergangenheit, also so bis hin zum Kennenlernen des quasi ihres Partners, der von John C. Reilly gespielt wird. Und dann sehen wir Szenen mit ihrem Kind, also sie ist schwanger, dann hat sie eben diesen Sohn. Dieser Sohn ist sehr merkwürdig, weil er quasi die Mutter ablehnt und den Vater annimmt demonstrativ und eine enorme Polarisierung, einen Keil zwischen die Eltern treibt in gewisser Weise und auf eine wirklich verstörende Weise schon als Kind agiert. Ja, also und wir können da ja noch auf Details eingehen. Er wird dann ein bisschen älter. Sie bekommt ein zweites Kind, eine Tochter. Diese Tochter wird dann von dem Jungen, der sich immer bösartiger gebärdet, als wie so ein Spielzeug betrachtet, mit dem er Machtspielchen spielt und die er auch schwer verletzt, ne, in einem gewissen Moment. Und dann bis dahin, dass der Film darin gipfelt, dass ihr pubertierender Sohn ein Schulmassaker begeht mit Pfeil und Bogen, den er von seinem Vater bekommen hat. Und das Ganze wird aber in einer Rückblickerzählung so erzählt, dass wir erstmal die Frage uns stellen, warum wird diese Frau eigentlich so drangsaliert, weil ihr Haus wird mit Farbbeuteln beworfen. Sie sagt, sie ist schuld. Sie ist schuldig, sie kommt in die Hölle. Als sagt sie zu so Zeugen Jehovas, die an der Tür stehen. Haben sie schon mal über Gott nachgedacht? Naja, und sie sagt dann irgendwann, sie weiß schon, dass sie in die Hölle kommt. Und das wirft also existenziell drastischste Fragen auf, die der Film dann nach und nach aufschlüsselt. Das Interessante ist für mich gewesen, dass der Film wiederum keine Gründe liefert dafür. Es gibt keine einfachen Erklärungen, keine psychoanalytischen Trauma-Geschichten, die eins zu eins erklärbar machen, warum agiert der Junge so? Warum reagiert die Mutter so und nicht anders darauf? Warum ist der Vater im Grunde ja ein Mittäter, indem er die Augen verschließt vor dem Dilemma seiner Frau, ja, und gleichzeitig sich daran erfreut, dass er der Favorit des Jungen zu sein scheint. Was ja völlig trügt. Denn der Film macht eins ziemlich klar. Aus einer gewissen Perspektive ist der Junge abgrundtief böse. Also der Junge ist völlig selbstzweckhaft destruktiv und gewalttätig. Und er tötet. Ja? Er tötet in großem Umfang. Und seine Mutter lässt er am Leben. Das ist natürlich der Gipfel seiner Grausamkeit, um ihre Schuld auch am Leben zu halten, ihre potenzielle, ihre Mitschuld. Also es geht um viele Themen, um die Frage nach der möglichen Existenz des Bösen, ne, und dem möglichen Ursprung oder auch nicht. Dann natürlich, wobei für mich in meiner Definition das Böse keinen Ursprung hat, sondern gerade in der Grundlosigkeit besteht. Die Grundlosigkeit macht es umso böser, wenn man so will. Regretting Motherhood, also quasi das Bereuen, dass man Kinder bekommen hat, das ist etwas, was in diesem Film sehr deutlich wird. Und das sind auch Gespräche, die ich mit vielen weiblichen Zuschauerinnen quasi geführt habe, da quasi, dass der Film wirklich auch Fragen aufwirft. Ja? Soll ich überhaupt Kinder bekommen? Kann das so sein? Solche Dinge. Ja? Und dann natürlich auch Männlichkeit und Weiblichkeit innerhalb einer Beziehung hinterfragt der Film auf eine sehr schmerzhafte Art und Weise, was eben die Beziehung der beiden Eltern zueinander betrifft. Aber ich will jetzt nicht zu viel sagen, das war jetzt mein Umschreiben, was uns der Film vermittelt.
Ich finde es interessant, dass du gesagt hast, aus einer bestimmten Perspektive erscheint der Junge als das abgrundtief Böse, weil man ja durchaus auch die Perspektive einnehmen kann, dass sie als Mutter versagt, weil sie ihm nicht die nötige Wärme geben kann, die er bräuchte. Also der Junge ist ein Schreikind, er schreit sehr viel, er überfordert die Mutter, aber es beginnt ja eigentlich schon viel früher, dass sie sich ja als Schwangere schon nicht mit ihrer Schwangerschaft identifizieren kann. Sie sitzt ja da einmal bei so einem Schwangerschaftskurs oder so und betrachtet diesen fast schon obszön ins Bild hineinragenden prallen Bauch und guckt den richtig abschätzig an und verlässt ja dann diese Turnhalle, während diese kleinen Mädchen in den Prima Ballerina-Anzügen da an ihr vorbeilaufen. Also sie hat Probleme, die Mutterrolle anzunehmen. Und das lässt der Film ja ständig offen. Es ist aus ihrer Perspektive erzählt und es ist die Spurensuche einer Mutter, die versucht herauszufinden, wie das Unaussprechliche passieren konnte, wer die Schuld trägt an dem Massaker. Und es ist kein Film, der eine Antwort gibt, aber es ist ein Film, der eben wahnsinnig viele Fragen aufreißt, die du ja schon auch umrissen hast, wo ich noch sagen würde, es ist ein riesiges Tabu, diese Fragen zu stellen. Gerade auch, weil mein Sohn jetzt, er ist 4, und meine Frau und ich haben den Film gemeinsam gesehen, noch. Es war der ganz klein. Und wir haben damals schon diese Sachen diskutiert und auch immer offen darüber diskutiert, dass das auch ausgesprochen werden muss, weil auch man ist nicht einfach Mutter und man ist nicht einfach Vater, sondern man muss das werden. Das ist ein Werdensprozess. Das haben wir ganz offen und ganz oft diskutiert. Aber in der öffentlichen Wahrnehmung, in der Diskussion, ist eine Mutter eine Mutter. Und die Konfrontation von Frauen, aber auch Männern, plötzlich mit der Wahrnehmung, dass man als Vater wahrgenommen wird oder als Mutter, ist total irritierend, weil eine so normative Aufladung oder man wird mit so einer Normativität konfrontiert, das ist fast unerträglich. Also wie hat man sich zu verhalten? Was hat man plötzlich nicht mehr zu tun? Welche Musik darf man noch hören? Welche Filme darf man eigentlich noch im Schrank stehen lassen? Mit was man da konfrontiert wird, nicht immer offen, manchmal auch implizit, ist schon die Hölle. Und das diskutiert der Film auf eine sehr, sehr schmerzhafte Art und Weise. Und auch die große Frage, und die stellen ja viele Filme, im Endeffekt ist es ja auch in einer Art und Weise die Fortsetzung der Frage, die schon Rosemary's Baby stellt, nämlich, was ist, wenn das Kind in meinem Bauch der Teufel ist?
Ja. Also das, was du ansprichst, ergänzt sich mit den Ideen der Hinterfragung und Konstruktion von Identität und Neukonstruktion. Denn in der Tat, was sie bemerkt und was ihr Unbehagen bereitet, ist, dass sie, wenn sie schwanger ist, feststellt, dass sie eine neue Identität entwickeln muss, um damit klarzukommen. Also, dass ihr das schwerfällt, was andere total begrüßen scheinbar. Also, das ist im Grunde die Idee, sich als Mutter zu definieren. Der Vater definiert sich tatsächlich relativ leicht als Vater, weil er in diesem klassischen Modell, was der Film auch dazu präsentieren scheint, sich leichter herausziehen kann. Also, er kriegt eigentlich die Dramen nicht mit, die sie ausstehen muss.
Ich werde sogar noch radikaler und würde sagen, er kann diese Rolle des Kumpels, der so, oh Buddy, hey, und wir sind hier beste Freunde und wie war es in der Schule und bla bla, ja nur spielen, indem ihr der Buhmann zugeschoben wird, indem sie die Autoritäre sein muss, die den Jungen kritisiert. Deswegen bleibt es ihm, auch weil er es verdrängen will, aber deswegen, sie macht es ihm relativ einfach, in dieser Rolle zu sein. Am Ende muss er ja auch, und vielleicht ist das auch einer der Auslöser für das Massaker, am Ende ist es ja auch er, der die Trennung mitvollzieht. Das scheint Kevin, so heißt der Junge ja, enorm zu verstören, weil das ist eine der interessantesten Antworten in dem Film. Es geht um einen Satz, wo der Vater sagt, der Satz ist aus dem Kontext herausgerissen, den musst du im Kontext sehen. Und dann ist seine Antwort, I am the context. Ich bin der Kontext. Und dieser Satz ist so mehrdeutig, weil er einerseits bedeutet, ich setze den Kontext, denn ich bin der Kontext, ich gebe den Kontext, also so etwas in dem Moment Wütendes. Und gleichzeitig ist es was total Tragisches, weil er begreift, dass er derjenige ist, der dran schuld ist, der das Problem ist. Und da bricht so eine andere Perspektive rein. Also den Film einfach nur so zu lesen, als wäre er das abgrundtief Böse und eine Mutter muss sich damit auseinandersetzen, wäre, glaube ich, zu einfach.
Ja.
Weil er schon nach der Liebe oder nach der Aufmerksamkeit der Mutter sich sehnt. Es gibt diesen Dialog ja im Restaurant, wo er ihr vorwirft, so, da sitzt du jetzt, hast irgendwie eine Flasche Wein intus und spielst mal irgendwie die nette Mutter.
Genau, dass die Rührung, die durch den Alkoholgenuss deutlich wird, also dass quasi diese Veränderung, die Wärme, die dadurch kommt, dass sie durch den Alkohol taub oder enthemmt ist, ja, das ist klar, sie ist eine innerlich sehr zerrissene Persönlichkeit von Beginn an. Sie ist eigentlich, und da ist aber genau der Punkt, Regretting Motherhood ist deswegen eine Thematik, weil der Film relativ deutlich macht, dass es unter Umständen eine richtige Entscheidung sein kann, zu sagen, ich möchte nicht Mutter werden.
Genau.
Ja. Und das ist etwas, was sehr selten von Filmen gesagt wird. Und das ist etwas, was in unserer Welt, in der Welt, die, gut, das sehen manche Leute anders. Ich bin ja ein Vertreter der These, dass sie massiv überbevölkert ist. Also eine Entscheidung, genauso zu sagen, ich entscheide mich gegen eine Elternschaft, ist genauso legitim, wie zu sagen, ich entscheide mich für den Freitod. Ja. Aber das sind beides Tabus in unserer Gesellschaft, weil beides...
Schön, wie du das eine mit dem anderen zusammenbringst.
Naja, es wird ja ähnlich gesehen. Das ist ja das Erschreckende. Also dieses Diktat des Lebens, ja. Neues Leben muss geschaffen werden. Das ist die Zukunft. Das ist das Beste, ja. Und Leben muss um jeden Preis erhalten werden, ja. Nein, es kann Gründe geben, ja. Und es ist unter Umständen total tragisch, dass es so ist, aber auch diese, wie schwer sich die Gesellschaft tut mit der Sterbehilfe bei Todkranken, also bei Schwerstkranken und solche Dinge. Also das hängt alles mit diesem Diktat des Lebens zusammen. Und ich bin mir sicher, dass Lynn Ramsey jemand ist, die bereit wäre, das zu diskutieren. Und ihr Film signalisiert das. Und er hat deswegen viel ausgelöst, weil er, wie du ja auch sagst, all diese Tabus überschreitet und all diese Fragen stellt, die sich niemand zu stellen traut.
Die sich auch deswegen niemand zu stellen traut, weil es unaussprechbar ist, weil es dafür keine Bilder gibt. Mhm. Wenn man sich die Bilder von Elternschaft anschaut, die hauptsächlich in Werbung abläuft, dann ist das eine Feier des Lebens.
Ja.
Was selten thematisiert wird, und dann wird das halt in so einer Beraterliteratur oder in solchen Beraterheften diskutiert, das ist auch was mit einer Opferung zu tun hat. Man opfert, und das macht der Film auch deutlich,
ja,
eine andere Zukunft, ein anderes Leben. Das wird natürlich glorifiziert von so einer konservativen Perspektive. Ja, das gehört zum Leben dazu und das Opfern, das ist wichtig und das macht das Leben erst lebenswert. Und für mich als Poststrukturalist ist das so, es ist eine Möglichkeit, aber eben nur eine Möglichkeit, und man muss die andere mitdiskutieren. Also in dem Sinne, dass in dem Film ja sie auch eine womöglich total glückliche Beziehung, und das sagt auch, ich weiß gar nicht, ob das Ramsey in dem Making-of sagt oder jemand anderes, dass die Eva in dem Film durchaus eine total glückliche Beziehung mit ihrem Mann führen würde. Das sind ja tolle Bilder, die auch in einer, mit einer anderen Kamera gedreht sind. Die sind die einzigen Bilder, die mit einer digitalen Kamera gedreht sind.
Wo sie diese, in New York, genau, noch so eine natürliche, glückliche Vergangenheit haben. Also mit diesem Fest, diesem Tomatenfest und so weiter.
Das Tomatenfest, glaube ich, ist zeitlich anders zu sehen.
Okay.
Das Tomatenfest ist, wo sie, es gibt ja diese Telefonanrufe, wo er sagt, when do you come back, Eva? Sie scheint ja einen Moment mal die Familie verlassen zu haben, um nachzudenken. Und ich glaube, dass entweder sie dort wirklich bei diesem Tomatenfest war, irgendwo im Ausland scheinbar, was ja gleichzeitig auch unangenehmes Bild ist, über die Farben und über das, das Essen, und so müssen wir dann gleich nochmal reden. Ich glaube, dass es zeitlich aber später ist. Nein, ich meine diese Bilder in New York, wo es regnet und sie tanzen da durch den Regen, und dann haben sie ja unmittelbar darauf Sex, und er fragt so, ist it safe? Und sie sagt, nee, mach aber, und ja, bist du dir sicher? Also das ist ja auch der Zeugungsmoment von Kevin. Ja, genau.
Verdammt. Kann man viel draus lernen.
Ja, er sollte... Und da wird ja sowas wie eine mögliche andere Zukunft gelegt, die sie gehabt hätte, wenn sie nicht schwanger geworden wäre. Und gleichzeitig wird es aber wieder kontrastiert mit dem Mädchen, wo es ja eigentlich, also wo ja alles zu funktionieren scheint.
Genau. Deswegen muss das Mädchen ja auch das ultimative Opfer. Also erstmal muss sie das Auge geben, ja. Also sie muss das Auge opfern. Und dann, also das ist das Erste, was Kevin dann verursacht. Und er spielt ja auch mit ihr so kindliche Fesselspiele und solche Sachen. Also sie ist dann Entführungsopfer und solche Dinge. Und sie wird am Schluss auch getötet, also mit dem Pfeil. Und Das ist etwas, was einem immer wieder klar machen muss, das Sakrificium, das Opfer, also dieser Opferakt ist die Produktion heiliger Dinge. Also in dem Moment, wo quasi das Mädchen getötet wird, wird sie auch noch quasi aus ihrer Position erhoben. Ja? Sie wird zu etwas Größerem gemacht. Und das ist also im Grunde wirklich so, dass er ein System dort etabliert, dass Kevin ein System etabliert, was total archaisch ist, was ein System von Blutopfer eigentlich ist, das seine Welt zu etwas anderem, etwas Besonderem macht, etwas diesem eigentlichen Alltag, den er als eben offensichtlich, ja, der als lieblos empfunden werden muss ursprünglich, was diesen Ausweg auch vermitteln kann. Also eine perverse Form von Utopie, die er damit etabliert.
Ja, dazu passen ja die Bilder von dem Massaker.
Ja.
Da gibt es ja relativ wenig, die sind ja sehr, sehr elliptisch und sehr schnell geschnitten auch, aber es gibt die Szene, wo er in dieser Halle, in der Turnhalle steht und sich quasi feiern lässt und dann dieser Moment, wo er aus der Schule herausgeht mit erhobenen Händen, die einerseits erhoben sind vor der Polizei und gleichzeitig so eine fast Rockstar-Gestik haben.
Genau.
Und er auf die Knie geht und sie dabei immer anblickt. Wobei man natürlich sagen muss, das ist ja alles aus ihrer Perspektive. Also der Wirklichkeitsgehalt dieser Bilder ist ja immer offen.
Ja.
Aber so wie es dargestellt wird, wie es repräsentiert wird, wie die Repräsentation von ihr wahrgenommen wurde, wie auch immer man das ausdrücken mag, so wie es uns präsentiert wird, ist es eine Überhöhung seiner selbst und gleichzeitig er produziert durch die Opferung das absolute Opfer und das ist sie.
Ja,
wenn
genau.
man ihrer Logik
folgt. Genau. Ja, absolut. Das ist das, was ich meine. Also das ist die Logik dieses archaischen Opferkultes, den er relativ früh etablieren kann. Deswegen tötet er auch mit Pfeil und Bogen. Pfeil und Bogen ist ja auch ein archaisches Mittel, also eine archaische Waffe. Eine Waffe, die penetriert, also die auch so bleibend penetriert. Ja? Also markiert
und es ist die Waffe, die er von seinem Vater bekommt.
Yeah.
Es ist ja auch der Vatermord. Es ist gleichzeitig Total. Der Mord des Ehemannes. Und wenn man noch weiter denkt, du hast es auch einmal schon angedeutet in einem Satz, was dauernd mitschwingt, ist, dass sie sich ja eine Mitschuld gibt. Dass sehr früh, wir haben über diese Szene schon kurz gesprochen, als wir über das Wasser gesprochen haben, sie wäscht sich das Gesicht und die Gesichtszüge von Ezra Miller, der den Sohn spielt und Tilda Swinton sind so nah beieinander, dass man wirklich so denkt, so sie sind aus einem Fleisch und Blut. Und wenn sie die Mutter ist, dann hat sie es in einer archaischen Logik das Böse auf die Welt gebracht. Dafür wird sie auch bestraft von allen anderen,
die
ihr ja die Schuld geben. Mhm. Also ihr wird im Supermarkt macht eine Frau ihre Eier kaputt, ihr wird auf offener Straße ins Gesicht geschlagen. Also ihr wird die Schuld gegeben, weil sie die Mutter dieses Kindes ist. Mhm. Als würde sie damit, als gäbe es da wirklich eine Verbindung. Aber manche sehen da ja in der Tat eine Verbindung. Und sie denkt auch darüber nach, ob es das gibt. Und wenn es das gibt, ist sie genauso schuld am Tod ihres Mannes und ihrer Tochter.
Mhm. Ja.
Und das ist natürlich ein absoluter Regress, weil dann ist er selbst mit Schuld, weil er das gezeugt hat. Das führt aber natürlich auch in diese Archaik des Vatermordes, mit dem man auch eine Tradition, also es ist ja wie so eine Tradition, er gibt dem Sohn der Pfeil und Bogen und führt ihn ein ins Bogenschießen und das ermöglicht erst den Vatermord. Das ist so absurd,
wie sie das zusammenwebt. Ja, aber es ist genau in dieser Weise vieldeutig, dass das natürlich sehr stark freudianisch auch lesbar ist. Ne? Also deswegen ist das ein Film, der sehr gerne von der Filmpsychoanalyse diskutiert wird, was aber auch zu kurz greift. Ne? Also das ist eigentlich auch ein bisschen eine Falle, wie meistens, wenn man sich nur auf eine ihrer Ebenen einlässt. Und gleichzeitig das Martyrium des heiligen Sebastian zum Beispiel, also dieses mit Pfeilen spicken, hat auch eine sehr stark religiös aufgeladene Dimension, die, die dem Film auch nicht fremd ist. Ne?
Jetzt arbeitet sie wieder sehr stark mit Texturen, mit Farbe, in dem Film noch viel, viel mehr. Sie vermeidet in den Rückblicken ja auch den Rückblick also die Ebenen zu trennen. Also sie macht ja was eigentlich was formal Interessantes. Die Rückblicke werden erzählt, als sei es die Realitätsebene, während in der Ebene der Gegenwart, wo sie in diesem abgefuckten Haus wohnt, das dauernd mit Farbe beschmiert wird, dauernd die Unschärfe, das Verwischen, also die Frage, wer bin ich jetzt? Bin ich Monster? Bin ich die Mutter eines Monsters? Dort die ganze Zeit visuell durchgespielt wird. Aber es gibt diesen sehr, sehr expliziten Umgang mit Lebensmitteln in diesem Film. Nahaufnahmen von Lebensmitteln, die Kevin zerdrückt, die herausbrechen aus den Sandwiches, das Rot, die Tomaten, das Essen bei ihr, das Verwesen. Das ist sehr, sehr auffällig.
Aber da haben wir eigentlich etwas, was man durchaus, also zunächst mal ist das ja etwas sehr Physisches, etwas Organisches, etwas, zu dem wir als Publikum direkte Bezüge haben, ähnlich wie diese anderen Texturen, die ich schon erwähnte, also diese halbdurchlässigen Stoffe und so weiter. Und andererseits hat auch das als Substanz jetzt konkret gesehen immer auch etwas Organisches im Sinne des Objekten, also das erinnert, also diese Marmelade auf dem Brot, das erinnert an Blut, an Eingeweide, an Menstrualblut und so weiter. Also alles Dinge, die uns ständig etwas in Erinnerung halten, dass das Ganze auf vielen Ebenen gleichzeitig abläuft. Ja, das ist und das stellt diese unangenehmen Fragen immer neu und auch immer auf einer bildmetaphorischen Ebene.
Und es ist gleichzeitig das Nährende. Es sind die Nahrungsmittel, die zum Objekten werden. Und das ist natürlich auf dieser Ebene auch ein Zusammenbringen, dass sie als Mutter natürlich das Kind ernährt, einmal schon im Körper, aber dann weiterhin ernährt, sich selbst ernähren muss, um ernähren zu können. Diese Verwebung, das auf eine Existenz zu bringen und die Schuld bis hinein in diesen Akt des Ernährens hineinträgt. Sie kann diese Opferrolle eigentlich nicht entgehen, weil der bloße Akt des sich am Leben, des Ernährens, des sich am Leben haltens schon mit Schuld beladen ist. Und erneut mindestens drei Ebenen in einer Bildmetapher. Dieser Film ist so komplex und kompliziert verwoben, dabei aber so höllisch elliptisch, das wurde ihm ja auch mitunter zum Vorwurf gemacht.
Ja, wobei ich muss wirklich sagen, ich habe eher die Erfahrung gemacht, dass Leute schwer beeindruckt sind von dem Film und selbst Skeptiker und Leute, die jetzt nicht so offen sind für ein offensiv künstlerisches Kino, durchaus verstehen, dass das Sinn machen kann, sich darauf einzulassen und dass es das auch wert ist. Und das finde ich schon mal beachtlich, dass ein Film das schafft, auch wenn ich jetzt mit relativ jungen Studierenden diesen Film diskutiert habe, hat der sehr viel bei denen ausgelöst. Und ich glaube, das ist genau die Kunst von Lynn Ramsey, dass sie eben auf dieser durchaus affektorientierten ästhetischen Ebene funktioniert, genauso wie sie eben Dinge triggert auf einer psychologischen Ebene, die sie aber nie zu einem befriedigenden Ende führt, was aber die Fragen geöffnet lässt. Und das ist ja die Nachwirkung des Films. Und das macht sie in diesem Film in so einer meisterlichen Perfektion. Also man könnte argumentieren, dass das vermutlich ihr stärkster Film ist, wenn man jetzt so nach dem Meisterwerk sucht. Ja. Was wir ja nicht tun, sondern wir betrachten ihre Filme ja gleichberechtigt. Und ich denke, das würde sich lohnen, jetzt auch zum letzten Film zu kommen.
Das wollte ich ohnehin. Ich wollte nur eine Sache noch loswerden, weil es zwei Filme gibt, an die ich immer denken muss oder an die ich jetzt denken musste, als ich den Film nochmal gesehen habe. Ich musste ständig an Little Joe denken, den wir ja schon diskutiert haben, weil auch dieser Film diese Mutterrolle so in Frage stellt und thematisiert und auch diese fantastischen Elemente und Bildmetaphoriken hat.
Ist in der Folge über Jessica Hausner,
Das wäre der Jessica Hausner-Film. Und wir haben in dem Jessica Hausner-Film auf den Lanthimos-Film verwiesen, The Killing of a Sacred Deer, durchaus auch ähnliche Thematiken anspielt. Hier eher aus der männlichen Perspektive des Vaters, aber da geht es auch um die Liebe zum Kind, die Liebe zum Sohn und des Bösen, des Unergründlichen, des abgrundtiefen Bösen. Und es hat auch eine ähnliche Kühle in bestimmten Momenten und ein Ausbrechen in eine Form des Überschusses oder des poetischen Realismus, yeah, wie man es in dem Film natürlich in übersteigerter Form hat, dass man sagen muss, dieser Film ist wirklich poetischer Realismus in Reinstform. Also yeah, we need to talk about Kevin. Gehen wir einen Schritt weiter zum letzten Film, zum aktuellsten Film 2018. You Were Never Really Here. Wir haben auch dort eigentlich den Plot schon so ein bisschen zusammengefasst. Es geht um Joe, gespielt von Joaquin Phoenix. Joe ist wahrscheinlich, man kann es mit hundertprozentiger Sicherheit nicht sagen, ein Kriegsveteran aus dem Golfkrieg, hat womöglich als Grenzpolizist gearbeitet. Was man auf jeden Fall sagen kann, er ist schwer traumatisiert, wahrscheinlich schon seit der Kindheit. Dieser Mann arbeitet nun als Auftragskiller, eigentlich nicht. Eigentlich arbeitet er als Befreier von entführten Kindern, der dabei eben Leute umbringen muss, um die Kinder zu befreien. Er lebt bei seiner Mutter. Er führt eine seltsame Existenz. Er hat eine posttraumatische Belastungsstörung, das ist sehr deutlich. Und so wird er eingeführt und er bekommt den Auftrag eines Senatoren, seine Tochter aus einem Prostitutionsring zu befreien. Mhm. Das tut er auch. Leider taucht der Vater aber zu der vereinbarten Übergabe der Tochter nicht auf. Nein, der Vater hat sich selbst umgebracht, weil er eben in diesen Ring selbst verwickelt war. Das Mädchen wird also nicht von dem Vater abgeholt, sondern von einem Killerkommando wieder zurück in diesen Ring gezerrt. Und Joe kann sich befreien und sieht sich nun einer Verschwörung oder einer verbrecherischen Gemeinschaft gegenüber, die bis hoch in die Regierungskreise reicht. Und er muss sich jetzt zur Wehr setzen, weil er eben auf der Abschussliste steht und seine Nächsten eben auch. Und er will das Mädchen befreien. Das ist so der Plot, der den Film eigentlich überhaupt nicht zusammenfasst, weil es eigentlich wie bei allen Filmen von Ramsay um etwas ganz anderes geht und vor allem darum, wie sie diese Geschichte erzählt.
Genau, das ist ein wichtiger Hinweis, weil ich hatte gerade das Erlebnis, dass ich diesen Film als zur Wahl gestellt habe für eine Filmanalyse an einer Hochschule, an der ich arbeite. Und da gab es tatsächlich nicht nur einmal den Einwand, ja, wir haben jetzt gesehen, worum es in dem Film geht und das wollen wir jetzt nicht behandeln, weil ja, also so Kinderprostitution und Rache und Gangstergewalt und so, das wollen wir nicht sehen. Und da habe ich dann auch gesagt, ja, man muss den Film sehen, dass diese Zusammenfassung bringt gar nichts. Ja? Also der Film ist ja gerade nicht explizit auf eine Weise, wie man das erwartet. Und er ist dann explizit, wenn man nicht drauf gefasst ist, aber auf eine andere Weise, als man vielleicht denkt. Und er wird ja oft mit Taxi Driver, auch in der Werbung schon mit Taxi Driver verglichen, dass es gibt gewisse Gründe, das spricht auch dafür, dass er zumindest eine Variation dieses Modells ist. Also die Befreiung der kindlichen Prostituierten ist mit Sicherheit so ein Motiv, der traumatisierte Kriegsveteran. Wir haben aber ein wesentlich, wie ich es vorhin schon sagte, impressionistischeren Umgang mit der Vorgeschichte, die bei Taxi Driver ja überhaupt nicht zu sehen ist. Die ist hier aber in rätselhaften Rückblickmomenten ja präsent.
Ja.
Vorstellungsbildern, wo man auch nicht weiß, wie ist der Repräsentationscharakter der vergangenen Realität, was das betrifft. Also es gibt mehr Fragen wieder als Antworten in dem Fall. Und der Film hat eigentlich einen starken Fokus auf sehr poetische und auch wieder magisch-realistisch aufgelöste Momente. Also am Schluss ist es ja zum Beispiel so, dass er mit dem Mädchen, dem er sich ja immer mehr annähert, also so auf so einer, ja, nicht elterlichen, sondern so einer partnerschaftlich-freundschaftlichen Ebene, dass er die Vision hat, in einem Diner sich also eine Kugel in den Kopf zu schießen und das dann aber gewissermaßen wieder als Imagination dann entlarvt wird.
Ja, man hat sogar eigentlich die explizite Vermeidung eines sexuellen Kontaktes, weil sie ja zur Dankbarkeit, dass er sie befreit hat, ihm Sex anbietet im Auto. Und er sagt, nein, er lehnt es ab. Und am Ende dieser Szene habe ich immer das Gefühl, so wie er dann an seinem Shake nuckelt quasi, ist es auch eine Befreiung für ihn, Kind sein zu dürfen. Da sitzen zwei Kinder am Tisch am Ende.
Genau. Das ist das, was ich vorhin schon mal angedeutet habe, dass das in ihren Filmen immer mal wieder als eine Befreiungsfantasie, diese Regression in die Kindheit vorkommt. Und dass also auch die Verweigerung dieses Mädchens in Ratcatcher in der Badewannenszene quasi diese pubertierende junge Frau zu sein, sondern nochmal Kind sein zu dürfen und auch diese Unschuld damit eigentlich zu repräsentieren. Und genau das, also da muss man sagen, der Film hat ein sehr intensives Porträt fragiler Männlichkeit. Denn Joaquin Phoenix, der ja, wir kennen ihn ja auch aus Joker und aus anderen Rollen, bis zurück zu 8mm, wo er ja eine frühe Hauptrolle hatte, wo er immer unterschiedliche, aber beschädigte Formen von Männlichkeit darstellt. Und speziell in You Were Never Really Here, wo er eine Figur, die nie in der Realität anzukommen scheint, also die nie wirklich da ist, spielt, da hat er diesen wild wuchernden Vollbart, der aber nichts von einem Hipsterbart hat, sondern der einfach eine Form des männlichen Ausrufezeichens ohne jegliche Programmatik ist. Und dann wird so wunderbar gesagt, they say you can be brutal. Und dann meint er, can be. Also er hat was extrem lakonisch Bedrohliches und seine Befreiungsaktionen werden ja mit einem Hammer durchgeführt. Also er tötet und verletzt die Leute schwer mit einem Hammer. Das etabliert der Film am Anfang, indem er einen blutigen Hammer befreit von den Resten, ne? Also von den organischen Resten. Und man sieht aber alles nur in Nahaufnahmen. Das ist übrigens ein Stil, den ich persönlich extrem ansprechend finde. Also quasi Pass pro Toto zu inszenieren, die Establishing Shots zu verweigern. Und das ist nämlich das, wo ich sagen würde, dann nähert sich ihr Kino die Idee des avantgardistischen Cinema pur an, dass sie wirklich nur noch durch so Impressionen eigentlich erzählt. Und nicht mal mehr erzählt, sondern nur noch evoziert. Und und dann alles, was dann Konkretes passiert, ist dadurch umso verstörender. Denn am Anfang geht es ja weiter. Er geht dann runter durch den Notausgang, löst den Feueralarm aus und geht durch eine Gasse, wo er dann überfallen wird von einer völlig fremden, unbeteiligten Person, die er dann, wogegen er sich wehren kann, effektiv, und die er dann auch schwer verletzen kann. Ja, also er tötet die Person nicht, aber er verletzt ihn schwer.
Er hat etwas Wolfartiges, wenn er sich zu
wehren. Tierhaftes, etwas meinst du?
Tierhaftes, was Brutales und gleichzeitig was unglaublich Verletzliches. Etwas, er will sich ja zurückziehen. Er betritt ja auch sein eigenes Haus immer nur durch den Seiteneingang. Er versucht über nicht direkt mit seinem Auftraggeber zu kontaktieren, sondern immer Zwischenmänner einzuschalten, wo er sehr darauf achtet, dass eben niemand weiß, wo er lebt und wohnt, weil er seine Mutter schützen will, bei der er lebt. Was ja für ihn auch ein Ort des kindlichen Rückzugs ist. Wir haben das auch an einer Stelle vorher schon angedeutet. Er kümmert sich um die Mutter, die jetzt nicht, also sie kann sich noch selbst versorgen, aber es gibt schon so Anzeichen, dass sie wohl sehr pflegebedürftig werden wird. Also sie scheint vergesslicher zu werden, räumt den Kühlschrank nicht mehr aus. Sie vergisst dann, wie man die Dusche ausschaltet. Solche Dinge. Und gleichzeitig fällt er aber immer wieder in sowas Kindliches zurück. Sie singen ein Lied in so einem Abzählreim-Stil, dessen Text ich jetzt nicht wiedergeben kann. Es spielt auch nicht so eine große Rolle. Es geht eher um diesen Akt des Miteinander-Singens. Er kümmert sich um seine Mutter. Gleichzeitig gibt es aber natürlich diese Momente, wo anzunehmen ist, dass es wohl, weil der Vater abwesend ist, er wird auch nie erwähnt, dass es wohl häusliche Gewalt gab, die mit einem Hammer vollzogen wurde. Weswegen er die ganze Zeit auch mit einem Hammer tötet, um damit auch ein Trauma eventuell zu bewältigen. Es ist auch dieses Zählen, was das Mädchen genauso macht in diesen Momenten. Also einfach zu zählen, um sich zu beruhigen, um zu sagen, es ist irgendwann vorbei. Um
rauszukommen, genau, aus dieser Situation. Das parallelisiert sie nicht nur auf dieser Ebene, sondern es ist völlig klar, dass er sich in ihr oder in diesen Mädchen, die er befreit, wiederfindet. Also, und das verändert das Bild auch, denn er ist natürlich nicht dieser Soziopath aus Taxi Driver, der einfach irgendwas verändern möchte in der Welt, der Bedeutung erlangen möchte, sondern dieser Mann hier will eigentlich verschwinden. Er will sich auflösen. Und weil er sowieso immer schon nicht da war. Deswegen ist es auch eine absurde Entscheidung, diesen Titel zu ersetzen durch einen Titel, der zwar einen Bezug zum Film hat, denn sie sagt ja ganz am Schluss zu ihm, guck mal, es ist ein wunderschöner Tag. Ja? Und sie will ihn damit motivieren und aufbauen, nachdem er ja für uns sichtbar gerade seinen Selbstmord imaginiert hat. Und das ist auch nicht aus der Welt, das macht der Film ganz klar, dass diese Dinge nicht gelöst sind in dem Moment. Deswegen führt der Titel A Beautiful Day auf eine wirklich falsche Spur, meiner Meinung nach. Und You Were Never Really Here ist schlicht genial. Also das ist eine das ist eine philosophische Disposition des Nicht-Daseins, die der Film als Ausgangspunkt setzt, und zwar eine Setzung, ja, mit der er beginnt. Bevor man ihn überhaupt sieht, ja, dass man diesen Titel wahrnimmt. Und ich finde das so wichtig, wie Filme benannt sind. Und in dem Film ist es wichtiger als je zuvor.
Und sie holt es ja formal-ästhetisch die ganze Zeit ein. Es gibt diese sehr mir im Gedächtnis gebliebene Szene, wo er von einem Wasserspender trinkt.
Ja.
Und fast was Jump-Cut-artiges. Er ist dann verschwunden und man sieht das Wasser noch laufen.
Ja.
Also die Spuren von ihm sind sichtbar. Er hinterlässt irgendwelche Spuren, aber er ist so schnell weg, wie er da war. Er ist ein Schatten. Ja. Aber er ist auch ein Mensch, der nie zu sich selbst kommen durfte und kommen konnte, weil es dieses Trauma gibt, das ihn immer ja wieder herausreißt. Mhm. Diese sehr, sehr unheimliche Szene, wo ihn Asian Americans fragen, ob er ein Foto machen kann, oder Touristen, also. Und das Lachen der Frauen erstarrt zu Todesfratzen, und es gibt solche Flashbacks, wo er scheinbar einen Flüchtlingstransporter öffnet und dort eben die Leichen findet von asiatischen Frauen. Also Prostitution,
Menschenhandel,
irgendwelchen Grenzen, Menschenhandel. Es wird nie explizit gemacht, sondern die Themen wabern so durch und durch.
Genau.
Und während gleichzeitig natürlich der normale Alltag weiterläuft, also das wird ja auch immer in so posttraumatischen Belastungsstörungen so thematisiert, dass diese Menschen sich wirklich so fühlen, als würden sie sich selber über die Schulter gucken, während sie ihren Alltag vollziehen, und alles läuft halt so weiter, während das eigene Leben komplett neben der Spur läuft, und gleichzeitig in Amerika natürlich durch das starke Involviertsein in diese Kriege die ganze Gesellschaft durchzogen ist von solchen Joes, von solchen Menschen, die unter einer Belastungsstörung leiden.
Also es ist auch ein Film über Amerika. Ich finde das total wichtig, dass wir haben jetzt vier Filme, und zwei dieser Filme spielen ja in Amerika und reflektieren auch Probleme der amerikanischen Gesellschaft. Das muss man, denke ich, sagen, auf unterschiedlichste Weise. Denn man würde zunächst nicht darauf kommen, ich musste auch wirklich nachgucken erstmal, ob das dieselbe Regisseurin ist ursprünglich, als ich dann recherchierte, was sie noch gemacht hat, weil Kevin mir völlig anders erschien. Wenn man ihn im Kontext sieht, wird klar, dass ihr Stil sich in der Art und Weise, wie wir es schon hatten, also einer spezifischen Annäherung Annäherung und einer Texturisierung von Bildern und so weiter äußert und nicht so sehr eben in spezifischen Farbschemata, wie man das bei David Fincher zum Beispiel hat. Also der ja immer so ein bestimmt wiedererkennbares Farbschema dann benutzt. Das sind Dinge, die bei ihr wegfallen. Der Film You Were Never Really Here wird auch von jüngeren Leuten, habe ich die Erfahrung gemacht, immer so ein bisschen als schick empfunden, weil er eben diese, ja, also er hat schon diese Neon-Noir-Atmosphäre, die man möglicherweise aus, sogar, ich sage es ungern, aber so Netflix-Produktionen und sowas zum Teil kennt.
Und ja, ist das der erste Gedanke, den du hast? Ich dachte beim Trailer schon an Drive.
Ja, ja, klar.
Und finde, das ist ein interessantes Doppel, wenn man die Filme
parallelisiert. Nee, ich möchte das konkretisieren. Ich hatte das aus der Perspektive eines sehr jungen Publikums, das also vor allem durch andere Dinge geprägt ist und sich dann versucht, den Film zu erschließen über Bekanntes. Ich denke natürlich, klar, an alles Mögliche von Michael Mann's Thief bis zu, klar, Nicholas Winding Refn und so weiter. Aber auch dennoch, es ist was anderes. Ich denke auch an Philippe Grandrieu und an diese Form des impressionistischen Filmemachens. Ja? Also dieser, diese Auflösung von Bildern, ich hatte das vorhin gesagt, dass sie also, sie gibt den Bildern manchmal die Möglichkeit, unkonkret zu werden, ja, also gegenstandslos zu werden. Und auch diese Idee der Auflösung ist ja in der Unterwasserszene zum Beispiel unglaublich intensiv. Ja. Also das ist was, was sie scheinbar total beschäftigt. Das ist vielleicht der Schlüsselmoment des Films.
Sie benennt Trauer nicht einfach nur als Thema. Er muss ja seine Mutter begraben, sondern sie gibt der Trauer eine Atmosphäre, eine Schwere. Also da kommt eine Konkretheit mit etwas Abstrakten zusammen. Ich finde, man kann ihren Stil als eine vielschichtige Ambivalenzerzeugung beschreiben, die auch eben in dieser Unterwasserszene, die ästhetisch wunderschön ist, gleichzeitig todtraurig und düster, die einerseits konkret die Schwere der Trauer und der Last des Traumas beinhaltet durch die Steine, die er sich ins Jackett legt. Er zieht sich ja auch so an in diesen Anzug und zelebriert eine Form der Bestattung. Aber es ist auch eine Bestattung, die nicht öffentlich stattfindet, sondern geheim. Er bestattet die Mutter so, dass es niemand mitbekommt und er wirklich dann am Ende niemals da gewesen sein wird. Ja. Er entschließt sich dann ja anders, weil er diesen Abzählreim, weil dieser Abzählreim eben als eine Form des Momentes aufscheint auf der Audiospur, wo er erkennt, dass er dass er nicht nur dieses Mädchen rettet, sondern wahrscheinlich sogar sich selbst retten kann, indem er dieses Mädchen rettet.
Ja, ja, genau. Richtig, genau. Das Mädchen ist er in der Tat. Und auch das ist ein massiver Unterschied übrigens zu Taxi Driver nochmal. Also der projiziert der hat ja auch dieses bizarre Frauenbild, also dieses binäre Frauenbild zwischen Heiliger und Hure, das er dann praktiziert. Das hat ja nichts mit dem zu tun, was wir hier präsentiert bekommen, nämlich das Mädchen, das zur Zwangsprostituierten gemacht wurde, ja, und das gerade mal in die Pubertät gekommen ist. Also das ist ja eine extreme Drastik und Tragik, die hier ganz anders verhandelt wird. Und genau, diese Entsprechung, die das Mädchen zu ihm darstellt, ist viel wichtiger.
Und es ist ein großer Unterschied zu Drive, weil in Drive natürlich eine Ikonografie des Einzelgängers, des Cowboys, eines modernen Cowboys gemacht wird. Da ist die Männlichkeit auch schon fragil und durchzogen von einer Melancholie, aber letztlich bleibt eine Ikone zurück. Ja. Also Ryan Gosling hat durch diese Jacke und also da ist er eben Revan doch mehr an der Popkultur interessiert als Ramsay.
Naja, es ist ja auch bei Drive Scorpio Rising, ne? Also der sich aufbäumende phallische Skorpion, ne? Dieses fragmentierte aber dennoch phallische und sich erregierende Männlichkeitssymbol, das zum Angriff dann bereit ist. Das ist bei Ramsay ja völlig anders. Also der Hammer hat mich wirklich beeindruckt. Wir haben das ja in Old Boy, da gibt es ja diese prägnante Hammer-Szene auch. Das mag auch eine Inspiration für den Film und vielleicht für die Vorlage auch schon. Ich habe diese Vorlage nicht gelesen. Hast du den zufällig?
Nee, ich habe
das auch muss ja eine recht kurze Novelle sein, so 80 Seiten oder so. Also habe ich recherchiert irgendwie. Ich habe es gibt es auch nur auf Englisch. Man hätte sich das vielleicht auch mal besorgen müssen. Fällt mir jetzt auf. um mal zu gucken, was ist da eigentlich schon drin? Ne? Also was ist da an Potenzial und wie wird das formuliert? Denn der Film ist ja zur Hälfte audiovisueller Stil. Und das ist etwas, was, glaube ich, in der Beschreibung der Handlung überhaupt nicht klar wird. Und deswegen kann ich immer nur sagen, es ist ein Irrtum, diesen Film abzulehnen, einfach unter der Prämisse, ja, das ist ja so ein Rache- und Gangsterfilm und das will ich nicht sehen. Ja? Ja. Das ist, ich meine, wenn ich mich mit Filmkunst beschäftige, kann das nicht das Argument sein, weil dann kann man, klar, kann man jeden Film von Jean-Pierre Melville plötzlich ablehnen, ja, und wir wissen, was einem dann entgehen würde, ja.
Das wäre schon sehr tragisch, wenn man das tun würde. Es ist auch bei diesem Film so beeindruckend, dass sie noch etwas anderes macht, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Das ist mir jetzt beim wiederholten Sehen erst aufgefallen, dass die Dialoge, die ihn umgeben, oft sehr in den Vordergrund gemischt sind, dass man sie versteht, dass man sie hört, dass man Fetzen auf der Straße hört. Am Ende im Diner hört man den ganzen Dialog zwischen einem Ehepaar, glaube ich, einem alten Ehepaar. Es ist wie ein Kommentar einer möglichen Zukunft oder ein Gespräch über ihn als nicht vollendete Person, wo Fragmente hereintreffen, Urteile über ihn, also wo das nicht nur ein Hintergrundgeräusch ist, sondern wo es maßgeblich die Erzählung mitbestimmt. Und das ist unglaublich unheimlich in dem Moment, wo man das merkt.
Ja.
Der Moment, wo er lauscht diesem Gespräch am Ende und es ist so wie die Trauer darüber, die ihm bewusst wird, dass seine Mutter gestorben ist, auf welche Art und Weise eventuell seine Mutter auch traumatisiert ist, gewesen ist und auch niemals da war. Und dann erschießt er sich symbolisch oder in dieser Traumsequenz. Er ist ja eingeschlafen scheinbar. Und das ist ein Moment, wo man merkt, wie sehr das, was andere Filme nur als Inhalt benutzen, ein Dialoge im Hintergrund oder als Hintergrundrauschen, sie zur Form macht, sie nimmt so viele filmische Mittel so sehr ernst und die Brillanz dieses Filmes, der ja doch relativ untergegangen ist in Deutschland, also er hat nicht viele Zuschauer angezogen und er wurde durchaus auch ambivalent besprochen in Deutschland zumindest, so wie du schon gesagt hast, als schick und ach ja, und da ist halt jetzt so eine Rachegeschichte. Ich habe das Gefühl, dass bei diesem Film, anders als bei We Need to Talk About Kevin, der expliziter seine Künstlichkeit in den Vordergrund rückt, bei diesem Film genauer hingeguckt werden muss,
wie
brillant er ist. Und das führt ihn zum Beispiel dann eben näher an Morven Keller, der genauso wunderbar gewebt ist, ohne das in den Vordergrund zu rücken.
Also absolut, da stimme ich dir total zu. Vor allem auch würde ich so weit gehen zu sagen, dass dieser Film der State of the Art des Neo-Noir-Films ist. Und zwar nicht als einem, also ich meine, der Film Noir, ich bin ja der festen Überzeugung, der Film Noir ist eine stilistische Form, kein Genre, ja. Und also es gibt da ja eine gewisse Diskussion, ich halte das für falsch, dass es ein Genre ist. Es ist ein Stil, der sich entwickelt hat. Und diese Entwicklung führt über diese klassische Phase in die Phase des Retro-Noir und Neo-Noir. Und also Neon-Noir kann man ja in gewisser Weise auch darüber sagen, wie das bei Reeven und bei Michael Mann und so weiter dann eintritt. Aber bei ihr ist es wirklich so, dass sie diese Vielschichtigkeit von Noir-Motiven, also quasi der traumatisierte, kriegsheimkehrende Einzelgänger, unfähig zu Bindungen, der quasi die Gesellschaft als einen Kriegsschauplatz, als eine feindliche Umgebung begreift, die Neuverortung von Geschlechtsdispositionen, also von Geschlechterdefinitionen, von Männlichkeit, fragile Männlichkeit, der Homme fragile, das sind alles Elemente, die hier auf eine wirklich nochmal zeitgemäßeste Weise gewendet werden. Und das finde ich virtuos. Und dafür muss der Film, also der wird diese Anerkennung über die Jahre bekommen. Ich erinnere mich daran, so viele Filme, über die wir auch schon diskutiert haben, sind ja erstmal so abgelehnt worden. Also Filme wie Irreversibel zum Beispiel. Heute würde niemand mehr ernsthaft behaupten, Irreversibel war kein wichtiger Film. Aber es ist so, dass bei diesem Film hier wird das meiner Meinung nach ähnlich vor sich gehen.
Man könnte darüber diskutieren, ich glaube, das werden wir heute nicht mehr schaffen im Podcast, ob es nicht die Einführung einer spezifischen Relationalität ist, dass es bei ihr eben nicht den klassischen Einzelgänger gibt, sondern der Einzelgänger ist immer schon in seiner Form konstruiert. Also selbst diese Rolle ist eine Rolle, die etwas braucht, die eine Vorgeschichte braucht, eine Gesellschaft, und man auch immer diese Spannung, die wir ja schon bei Ratcatcher diskutiert haben, zwischen dem Subjekt und der formgebenden Struktur hat. Ob das nicht interessant wäre, es unter der Prämisse mal durchzudiskutieren, ob dort die wesentliche Wandlung oder eben dieses Motiv ist, das es zum State of the Art macht im Neo-Noir. Ich stimme dir da nämlich komplett zu. Nicht, weil wir hier gemeinsam den Podcast machen, sondern weil ich...
Passiert immer wieder. Ich weiß auch nicht, was da los ist.
Ich finde auch, dass es... weil ich glaube, es hat einfach damit zu tun, dass ich mich so sehr für Form interessiere und Form so unterdiskutiert finde in der Filmwissenschaft auch. Da ist es immer nur so ein Anhängsel, dass man über, wie sieht der Film denn aus? Aber dann wird doch über das Narrative, über Narrative die ganze Zeit diskutiert, und vor allem in der Filmkritik leidet, also die deutsche Filmkritik leidet unter so einer Formvergessenheit. Das macht mich so wütend. wie wenig dort über Form gesprochen wird. Das sind dann immer nur Metaphern, oder dann ist es eine schöne Farbgebung oder so. Aber damit kommt man an eine Filmemacherin wie Lynn Ramsay überhaupt nicht ran, wenn man nicht begreift, wie wenig sie über das klassische Inhaltsschema erzählt. Also quasi über das, wie normalerweise Dialoge geführt werden. Sie treibt ja überhaupt keine Handlung, nie eine Handlung voran, sondern sie setzt eigentlich auf eine Poetisierung und, wie du es schon gesagt hast, auf eine Atmosphäre, wo die Bilder für sich selbst stehen können und zu einer Form werden, die sichtbar wird. Das, wenn wir das schaffen, dafür zu sensibilisieren, wenn wir das geschafft haben in dem heutigen Gespräch, wäre ich schon sehr, sehr glücklich. Ich wäre auch noch glücklicher, wenn einige unserer Zuhörerinnen und Zuhörer sich jetzt motiviert fühlen, Ratcatcher und Morven Keller zu bestellen. Man kriegt die Filme schon. Sie sind nicht ganz so einfach zu kriegen, und gerade Ratcatcher auf DVD ist schwer zu schauen. Dieses Schottische ist richtig hart. Also einige Charaktere habe ich wirklich buchstäblich nicht verstanden. Das ist richtig das krass. Ging ja auch so. Dieser eine Junge.
Es ist nicht so wichtig. Man versteht schon, worum es geht.
Es ist nicht so wichtig. Damit würde ich gerne rausgehen aus unserem Podcast heute, weil ich glaube, wir haben einen Punkt erreicht, wo man wieder so viele neue Punkte aufreißen müsste, und dann würden wir morgen früh noch hier sitzen.
Genau, aber das spricht sehr für Ihre Filme, und es war mir wirklich ein großes Vergnügen, diese Filme nochmal so intensiv zu sehen und mich auch mit den Kurzfilmen und so weiter, die man auf YouTube übrigens findet. Das ist vielleicht auch nochmal ein Tipp, dass man diese Filme mal recherchieren kann. das hat mich unheimlich erfüllt. Also das ist schon weiterhin auch eine Zukunft des Kinos, die ich in Lynn Ramsay sehe. Und deswegen umso wichtiger, dass wir sie so ausführlich jetzt behandelt haben. Wir haben über 2 Stunden jetzt über sie geredet. Irgendwas war wohl dran.
Für mich auf jeden Fall, weil für mich war es nicht nur ein Spaß, diese Filme nochmal zu gucken, sondern für mich war es wirklich ein großer Spaß, hier jetzt 2 Stunden zu diskutieren. Die Zeit ist für mich zumindest verflogen. Die ist wie im Flug verflogen. Das stimmt doch, oder? Stimmt
wie
das
im Flug
nicht?
Vergangen.
Wie im Flug vergangen. Man merkt, wir haben 2 Stunden geredet. Aber ich habe das Gefühl, auch während des Sprechens, während des Diskutierens auf neue Sachen gestoßen zu sein, selbst. Und das, finde ich, ist immer ein gutes Zeichen. Und das ist auch etwas, warum wir beide diesen Podcast auch machen. Nicht nur, dass wir etwas produzieren wollen für da draußen, sondern weil wir auch wahnsinnig viel aus diesen Gesprächen immer wieder ziehen.
Ja, wir sehen uns, besser gesagt, nein, wir hören uns wieder bei Brian De Palma zusammen mit meinem Freund und Kollegen Andreas Rauscher aus Mainz, mit dem ich auch aktuell an der Universität Mainz in der Filmwissenschaft Seminare gebe. Und der wird zu Gast sein und wir freuen uns sehr, wenn wir uns bei Brian De Palma dann wieder hören.
Genau, bei Brian De Palma wird es so viel schon vorweg zu sagen, eine Doppelfolge sein, weil bei dieser Anzahl der Filme, die dieser Mann produziert hat, wird es schwierig. Zumal auch wir nicht die einzelnen Filme diskutieren, sondern uns auf bestimmte Themen dieses so reichhaltigen Werkes stürzen werden. Mal gucken, ob wir dann bei 10 Stunden rauskommen. Natürlich nicht. Wir werden uns schon zusammenreißen. Aber wenn ich mir jetzt hier die Quote angucke, dass wir über 4 Filme so lange gesprochen haben, spricht das schon in der Tat für die Qualität dieser Filmemacherin. Und ich hoffe, dass ihr sie nochmal neu entdecken dürft durch das, was wir gesagt haben. Wir sind wie immer gespannt auf eure Gedanken. Schreibt uns auf Facebook, auf Twitter oder über Instagram auch einfach nur Gedanken zum Werk von Lynn Ramsay, was ihr so gedacht habt oder was wir vielleicht vergessen haben, wie zum Beispiel den Roman zu lesen. Das wäre eine andere Perspektive. Von meiner Seite aus viel Spaß mit den Filmen von Lynn Ramsay. Tschüss und bis bald. Ciao, Markus.
Tschüss.